Salutations. This is Ring of Honor World Champion Dalton Castle, and you're listening to Wrestling Talk Radio. Rawr.
Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu einem neuen Roundtable. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen, und an meiner Seite heute ein reiner Ehrenmann. Hallo Basti.
Ja, Grüße zurück. Natürlich, Ehre ist das Wort der Stunde. Ehre.
Ja. Ehre, wem Ehre gebührt, ne?
Genau.
Ja. Ja. Wem Ehre gebührt, ist Ring of Honor. Die haben wir heute mal wieder ausgegraben hier an der Stelle.
Tatsächlich, ich habe mal geguckt, wann das letzte Mal im WTR eigentlich Ring of Honor reviewed wurde. Und zwar vor genau 2 Jahren. Also fast 2 Jahren.
Ja gut, muss man halt auch sagen, so viel gab es jetzt da auch nicht zum Reviewen.
Nee.
Ja, weder weil es die entsprechenden Shows gab, beziehungsweise auch nicht, weil das Produkt sonderlich reviewwürdig war.
Richtig.
Das hat sich ja jetzt im Jahr 2020 ein kleines bisschen geändert, meiner Meinung nach. Da gehen wir gleich noch drauf ein.
Deswegen, ich habe ja schon seit Anfang des Jahres tatsächlich sehr stark mal wieder für Ring of Honor getrommelt.
Genau. Getrommelt.
Und weil wir 2019 ja auch wirklich gesagt haben, boah, Ring of Honor, ne, geht euch endlich löschen.
Ja, da haben sie aber auch so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte.
Ja.
Und wenn ich mir überlege, die Jahre davor war ich ja auch einer von denen, zusammen mit sehr vielen anderen Wrestling-Fans, die gesagt haben, Leute, ihr macht gerade ganz viel verkehrt. Ihr verlasst euch gerade voll auf diesen Bullet Club, auf diesen Elite-Gedönse, auf New Japan Fly-Ins. Was ist eigentlich Ring of Honor noch?
Ja.
Ja, und das hat er dazu geführt, dass
vielleicht auch noch mal bald fragen.
Wobei Impact halt mittlerweile da sich tatsächlich eine gewisse Reputation und wieder Anerkennung bei den Fans erarbeitet hat. Aber wenn ich mir ins Jahr 2019 ins Gedächtnis rufe, da haben sie halt auch wirklich so oft marketingmäßig ins Klo gegriffen bei Ring of Honor, dass halt sich aktiv sehr viele Fans von dem Produkt abgewendet haben.
Was sich auch im Produkt niedergeschlagen hat, tatsächlich auch so an Zuschauern, weil wenn man darüber gesprochen hat, irgendwie im Jahr 2019, ja, SmackDown hier irgendwie halbleere Hallen und irgendwie nur 1.000, 2.000 Zuschauer in der Halle und irgendwas. Da war Ring of Honor auch nicht viel besser. Da waren, wenn es hochkommt, 30, 40 Leute manchmal nur in den Hallen.
Ja, ja, ja.
Das war erschreckend teilweise. Da hat man wirklich gedacht, okay, eigentlich hat man immer so das ganze Jahr 2019 über mit gerechnet, okay, jetzt zieht da Sinclair den Stecker und sagt, da stecken wir jetzt gar kein Geld mehr rein. Also noch weniger, als sie es bis dahin schon getan haben. Aber das hat sich in 2020 scheinbar geändert. Da ist auch, muss man sagen, produktionstechnisch bei Ring of Honor echt Level 2.0 erreicht worden. Weil man bei Sinclair wahrscheinlich auch einfach gemerkt hat, okay, wir haben hier zumindest noch was wir produzieren können und landesweit ausstrahlen können aktuell.
Ja, und haben halt auch eine Auszeit gemacht im Rahmen der Pandemie. Und sind dann mit einem Covid-Konzept zurückgekommen, was ich tatsächlich für echt überzeugend finde.
Das Beste im ganzen Business, wenn man so nennen möchte eigentlich. Ne? Sie haben eine Bubble gebildet.
Und da gab es erst vor ein paar Tagen, wir nehmen das hier jetzt auf, am 10. Januar, ich glaube so um den Jahreswechsel rum, hat Ring of Honor auf YouTube ein Video online gestellt, wo sie mal so ein kleines bisschen in diese Bubble reinlinsen lassen und aktive ihre Eindrücke schildern, wie das Leben in der Bubble ist. Das kann man sich sehr gut angucken.
Ja, auch nur dezente Kritik von Mike Bennett in alle anderen Richtungen. Also so wirklich ganz, ganz dezente Kritik.
Ja.
Das ganz, ganz offen und provokativ in die Kamera gesagt, ja, andere Ligen stellen halt Profit über ihre Worker. Ring of Honor macht das nicht.
Und das ist halt tatsächlich was, wo ich mir denke, dass Ring of Honor sich tatsächlich sehr viel Loyalität bei seinen Wrestlern erarbeitet hat dieses Jahr wieder und sehr viel Credibility zurückgewonnen hat. Und ich glaube, eine der unmittelbaren Auswirkungen haben wir jetzt in den letzten 2 Tagen mitbekommen, dass teilweise sehr viele Wrestler schon ihre Verträge verlängert haben.
Genau.
Ja, und Brian Johnson hat verlängert.
Unter Amy anderem, Rose.
Genau.
Bateman hat verlängert.
Mark
Haskins, den man eigentlich dieses Jahr noch fast gar nicht gesehen hat.
Im gleichen Atemzug muss man auch sagen, dass jetzt gerade frisch der Vertrag von Dalton Castle ausgelaufen ist.
Mhm.
Er hat ein neues und scheinbar auch lukrativeres Angebot von Ring of Honor vorliegen, heißt. Mhm. Aber er schaut jetzt mal,
was
da noch geht. Ich meine, Ring of Honor hat jetzt gerade auch ein kleines bisschen Geld über. Ja, der gut bezahlte Booker ist auch weg.
Oh Mann.
Ja, also Marty Scurll, der auch einen sehr gut und sehr hoch dotierten Vertrag hatte, da hat man sich ja jetzt von ihm getrennt.
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Und tatsächlich, also auch mal so mal fernab von seinen Verfehlungen im Bereich des Speaking-Out-Movements, ich habe ihn tatsächlich auch so dann ab der zweiten Jahreshälfte auch wirklich nicht mehr vermisst. Auch als Worker nicht bei Ring of Honor.
Nee, ich meine, so. Es ist halt auch einfach so, dass er von jetzt auf gleich im Villain Enterprises eingestampft worden ist.
Ja.
Und alle anderen Teilnehmer der Gruppierung können jetzt halt für sich selber eben
genau,
das Akzente Beste setzen. Und ich meine, genau. Das beste Beispiel ist dann eben Brody King, der hier im Main Event steht.
Genau.
Ja. Ja. Und deswegen und auch weil Ring of Honor sich so ein bisschen auf alte Tugenden wieder beruft, mhm. Ja, den Pure Title jetzt zurückgebracht hat und einfach wieder so ein kleines bisschen dieses ursprüngliche Ring of Honor Flair reinbringen möchte ins Produkt, ja. Denke ich, ist es absolut angebracht, dass man heute über den ersten, letzten und einzigen Pay-Per-View der Liga im Jahr 2020 reden.
Das stimmt nicht ganz.
Warum nicht?
Also wir hatten auch noch andere. Es gab ja noch, Moment, wie hießen sie? Warte.
Das waren aber keine Pay-Per-Views.
Waren das keine Pay-Per-Views?
Das waren so Special.
Gateway, Bound by Honor.
Nee, das war alles so TV-Special-Zeugs, glaube ich, ne?
Free Enterprises war wahrscheinlich. Aber Honor Reigns Supreme müsste einer gewesen sein.
Oder? Honor Reigns Supreme steht hier im Käfig auf der, als TV-Show.
Ja, gut, okay. Nee, dann tatsächlich der einzige, dann war es doch tatsächlich der einzige Pay-Per-View. Ja, alles andere war nur Special.
Richtig, ja. Das waren alles Special-Shows. Und das ist tatsächlich der erste Pay-Per-View, den sie dieses Jahr rausgebracht haben. Ich meine, das hat man sich natürlich auch anders vorgestellt. Ja. So wie alle anderen Wrestling-Ligen sich das Jahr 2020 anders vorgestellt haben. Hat wahrscheinlich auch bei Ring of Honor WrestleMania-Wochenende
Anders geplant
gewesen.
Aber man muss tatsächlich sagen, dass Ring of Honor diese Auszeit sehr gut getan hat. Also keine andere Liga ist, denke ich, so stark tatsächlich zurückgekommen wie Ring of Honor.
Ja. Man könnte jetzt da New Japan noch in den Raum stellen,
gut, okay,
die halt auch Pause machen mussten.
Aber sie haben, also sagen wir es mal so, Ring of Honor hat viel in dieser Auszeit getan.
Das auf alle Fälle. Die haben sich da wirklich ein komplett neues Konzept überlegt.
Ja.
Und setzen jetzt auf andere Leute, auf neue Leute, bringen eben dieses Pure-Zeug zurück, was ich ja in der ersten Iteration sehr geil fand.
Ja.
Ja, also diese ganzen Pure-Regelwerke, auf die gehen wir nachher noch genauer ein, wenn wir über die Matches sprechen. Ja, schönes Ding, soweit.
Absolut.
Und jetzt würde ich sagen, guck mal einfach mal, inwieweit Final Battle da jetzt noch vielleicht ein Sahnekrönchen oben draufsetzen konnte auf das Jahr. Mhm.
Dann starten wir rein.
Wir befinden uns, wie im Endeffekt jetzt bei jeder Ring of Honor Show, in der Bubble. Mhm. Im UBMC Event Center in Baltimore, Maryland, vor genau 0 Zuschauern. Das heißt, Final Battle hat genauso viele Zuschauer gezogen wie WrestleMania an 2 Tagen.
Hervorragend.
Also, Daumen hoch dafür.
Absolut.
Kommentatoren sind Caprice Coleman, Ian Riccoboni und teilweise in der Pre-Show eben Dalton Castle. Pre-Show habe ich persönlich nicht gesehen, du glaube ich schon.
Ja, wir müssen als allererstes, und das ist fast der wichtigste Fakt dieses Abends, über die Frisur von Ian Riccoboni sprechen. Uff.
Ja.
Uff.
Ja.
Ja. Kann man machen, kann man auch lassen.
Ja, zum Glück hörst du die meiste Zeit.
Ja. Ich möchte tatsächlich sagen, dass mir dieses Kombinatoren-Duo halt auch ziemlich gut gefällt. Ian Riccoboni und Caprice Coleman machen das super zusammen.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, ja, und ich meine, ich habe jetzt auch die Wochenshows, wenn, dann auch wieder nur sehr Cherry-Picking-mäßig verfolgt, einzelne Matches und so, wie es halt immer macht beim Wrestling. Was immer für mich ein Highlight ist, ist Bobby Cruz am Mikrofon.
Ja,
also den Sprecher. Ja, das ist so ein richtig oldschool Ring-Announcer, der macht noch was her.
Ja.
Ja, und dann.
Der war bei der ersten Bubble gar nicht dabei. Da war es ein anderer Ringsprecher. Also während des Turniers war es ein anderer.
Das kann gut sein, ja. Aber ich mag halt Bobby Cruz sehr.
Absolut.
Ja, der,
die Stimme ist großartig.
Ja. Also der ist mittlerweile, glaube ich, so einer meiner liebsten Ringsprecher ever.
Ja.
Von der Intonation her, von der Intensität, die er da in seine Announcements reinbringt, mag ich ihn wirklich, wirklich sehr.
Kommt noch so ein bisschen am ehesten an so einen Howard Finkel irgendwo.
Genau, so oldschoolig halt, ne?
Genau, ja.
Ja, ich meine, andere Ligen stellen dann halt irgendwelche hübsch anzusehenden Püppchen da rein.
Ja.
Ja, aber wenn ich sage, ich will ein hübsch anzusehendes Püppchen, dann geht nichts über Lillian Garcia, immer noch, period.
Das stimmt.
Ja, Versprecher und so weiter, hin und her, egal. Lillian Garcia besser als alle anderen weiblichen.
Absolut. Ja, ich kenne tatsächlich, also die anderen müsste ich jetzt auch so vom Namen her, wäre schwierig, glaube ich. Eine ist mit Bray Wyatt verheiratet mittlerweile. Mhm. Aber
wir können ja auch noch ganz, ganz alt hier Mike McGurk aus.
Mike McGurk.
Ausbuddeln.
Die haben auch schöne Anzüge immer angehabt.
Ja, also, ja.
So Zirkusdirektoren-Anzüge.
Mhm. Schulterpolster Olé.
Jawohl.
Das war noch Zeiten. Aber wir beginnen mit der Pre-Show, Basti.
Genau, Pre-Show, Begrüßung natürlich halt was schon Coleman und Erika Boney, die uns auch gleich erklären, okay, pass auf Leute, es wird heute alles ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben, denn das Covid-Protokoll besagt von Ring of Honor, also das haben sie jetzt so nicht explizit erklärt, aber das haben sie im Vorfeld sehr sehr transparent auch angekündigt. Das Protokoll besagt, du musst, wenn du losfährst von deinem Zuhause aus, einen negativen Test nachweisen, dann musst du in die Bubble und da musst du auch nochmal negativ getestet werden. Mhm. So, 4 Leute haben es nicht geschafft, einen negativen Test nachzuweisen, bevor sie von zu Hause weggefahren sind. EC3, Bandido, Flamita und Kenny King. Und ja, dadurch musste die Card halt dementsprechend umgebaut werden.
Ja, das merkst du auch ganz stark in der Card.
Absolut, weil vor allem halt so ein EC3 halt mit Jay Briscoe eigentlich seit Beginn des Wiedereinstiegs von Ring of Honor mit Tapings eigentlich eine Feder am Laufen hat. Ja. Und den halt, das werden wir dann halt zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich nochmal bekommen. Aber Jay Briscoe hat ja noch einen Ersatzgegner gefunden in der Pre-Show. Ja, nachdem er erst versucht hat, sich mit Mark wieder gut zu stellen. Der sagt, ja, jetzt habe ich ja nichts mehr zu tun, jetzt können wir auch um die Tag-Team-Titel antreten. Ne?
Weil EC3 nicht da ist, weil er irgendwelche Türklinken abgeleckt hat.
Genau. Das ist echt großartig.
Ja,
Türklinken-Ableck. Ich bin ja sonst echt nicht so der dicke Briscoe-Fan, aber da musste ich, Tränen gelacht, als das. Ja, also, sein Gegner an späterem Zeitpunkt wird dann halt derjenige sein, der auch kein Match gekriegt hat, denn Shane Taylor sollte zusammen mit SOS um die Six-Man-Titles antreten. Die andere heiße Kartoffel, die Ring of Honor noch zu vergeben hat. Mhm. Ist dann auch nichts raus geworden. Ich fand es ein bisschen schade für SOS, weil ich sehe die beiden echt gerne. Und ja, dann stand halt dann Shane Taylor gegen Jay Briscoe. Kannst du auch nichts mit verkehrt machen, eigentlich auf der Card.
Ja, ist halt ein bisschen gewürfelt, aber ich habe einen schönen Kommentar dazu gelesen. Das ist der Main Event, den wir nie wussten, dass wir ihn haben wollten und wir haben ihn bekommen.
Genau. Ja. Also man versucht ja Shane Taylor tatsächlich jetzt so dann auch tatsächlich aktiv in den Main Event-Bereich zu pushen. Mhm. Endlich, muss man sagen. Ja. Das andere Match, hier sitzt ja noch Dalton Castle am Kommentar. Der erfährt dann später durch einen Zufall, ja, wieso, Bandido ist nicht da, Flamita ist nicht da, ja, Ray Horus läuft ja hinten ja noch rum, ne? Warum sagt mir das denn keiner? Dann kann ich ja auch noch ein Match haben. Er geht das mal klar machen, ja. Und damit war dann der Abend von Dalton Castle am Mikrofon das auch schon wieder vorbei.
Ja.
Wir haben noch 2 Matches in der Pre-Show gehabt. Einmal der Qualifier für das Television-Title-Match, was später stattfinden sollte. Da sind aufeinander getroffen Tony Deppen, Dak Draper, Josh Woods und LSG, Leon Sant Giovanni. Tolles Match, kann man sich gut auf jeden Fall angucken. Vier Leute, von denen ich glaube, dass man, ja, ich sag mal, in den nächsten 3 bis 4 Jahren mindestens 3 davon werden irgendwo im oberen Bereich von Ring of Honor mit rumlaufen. Ja. LSG kannte ich halt, habe ich schon mal persönlich getroffen und auch live in Hamburg bei der WXW gesehen. Ist ein super Wrestler, sehr talentiert, sollte man Auge drauf haben. Josh Woods, ja, steht für mich so ein bisschen für die Zukunft von Ring of Honor. Dak Draper genauso, beide kommen aus dem WWE-Development-Bereich und sind dafür nicht gut befunden worden, scheinbar. Ja, und Tony Deppen. Tony Deppen gewinnt, kam für mich ein bisschen überraschend, weil ich glaube, Tony Deppen hat tatsächlich keinen aktiven Ring of Honor-Vertrag. Und das fand ich ein bisschen überraschend, tatsächlich, dass er sich hier gegen 3 Leute durchsetzt, die alle einen aktiven Ring of Honor-Vertrag haben.
Ich finde, dass alle 4 bei mir noch nicht wirklich gezündet haben im Vorfeld. Okay. Ja, also, ich weiß nicht, die wirken für mich allesamt ein kleines bisschen random. Am wenigsten von den 4 noch Josh Woods.
Ja, ja. Josh Woods ja halt auch durch sein Tag-Team.
Weil er im Team unterwegs ist, noch mit
Silas Young.
Silas Young, genau. Aber eben gab mit Dak Draper und mit Tony Deppen konnte ich im Vorfeld überhaupt nichts anfangen. Ja, das mag im Fall von Tony Deppen halt auch von seiner Pre-Match-Grafik ganz viel abhängen, wo halt einfach so ein dummes Gesicht macht, ja, wo ich mir denke, Alter, ey, du heißt nicht nur Deppen, du schaust doch aus wie einer.
Aber Tony Deppen hat sich in 2019 tatsächlich einen Namen im Indie-Bereich gemacht. Also der ist viel gebuckt bei Game Changer.
Ja, das große Aber kommt jetzt. Aber ja. Die weitere Leistung am Abend hat mich dann durchaus meine Meinung noch mal überdenken lassen. Mhm. Aber da kommen wir dann nachher noch mal genauer drauf.
Bei LSG, also wenn du Sherry Picking gesagt hast, Ring of Honor, ich empfehle dir das Match LSG gegen Jay Lethal unter Pure Rules. Mhm. Ist ein 15-Minuter Time-Limit-Draw.
Okay.
Hervorragendes Match.
Gut, muss ich mal gucken.
Ja. Ja. Ansonsten hier gibt's nicht so viel sonst weiter zu sagen. Das Finish ist ganz schick. Ja, Dak Draper, ja, er befreit sich aus einem, Moment, wo hatte ich's hier stehen? Aus einem Triangle-Choke von Woods und wird dabei rausgekickt. In der Sekunde kommt LSG mit einem Frog Splash angeflogen. Aus dem Nichts, ne? Out of nowhere. Randy Orton gefällt das. Kann ihn aber nicht pinnen und Tony Deppen springt quasi in den Ring und rollt ihn ein für 3. Ja.
Abgestaubt.
Und gewinnt. Abgestaubt, klassisch abgestaubt.
Sehr gut.
Ja. Ja, und wie gesagt, also bei Tony Deppen habe ich mir irgendwie mal irgendwann so für mich festgestellt, da kommen immer so leichte Roderick Strong-Vibes irgendwie so ein bisschen bei mir hoch. Wenn ich den sehe. So, ja, ein bisschen blasse Figur irgendwie. Macht nicht viel her, aber kann was. Ja.
Genau. Ja. Wie gesagt, nach seiner Leistung später muss ich dafür auch nochmal meine Meinung überdenken.
Ja. Aber sonst ist er ja ein klassischer Nürnberger dann sonst eigentlich, ne? Adep.
Adep halt, ne? Der Club ist Adep.
Dann haben wir das allererste Pure Rules Tag Team Match.
Warte mal ganz kurz noch den Karlauer noch mitnehmen. Wenn der jetzt ein Stable hätte, dann wär das der Deppenhaufen.
Ah. Ja, okay.
Gefällt mir.
Ja. Witz ist so semi. Aber.
Ach du, das ist. Irgendeine deutsche Wrestling-Liga könnten durchaus aufgreifen.
Da jetzt ja massenhaft die deutschen Ligen Carsten Schäfer für sich entdecken. Aber gut.
Ich weiß jetzt nicht, wie du von Deppenhaufen zu Carsten Schäfer kommst, aber weiter im Text.
Weiter.
Anderes Pre-Show-Match.
Pure Rules Tag Team Match. Quasi das gleiche wie bei den Pure Rules, nur als Tag Team. Und schön hier auch nochmal erwähnt worden von Ian Riccoboni, dem alten Wrestling-Nerd, das ist nicht das erste Pure Rules Tag Team Match, sondern das hat damals in Australien bei den Territories in der Original-WCW stattgefunden.
Ne?
So unnützes Wrestling-Wissen.
Also, Nerd.
Ja.
Warte mal, wir müssen vielleicht mal ganz kurz für die Hörer, die es nicht kennen, die Pure Rules erläutern.
Das können wir natürlich tun.
Ja, also Pure Rules ist ein Konzept, was Mitte der 2000er schon mal bei Ring of Honor im Einsatz war. Mhm. Soll eben den puren Wrestling-Aspekt, deswegen auch der Title eben Pure-Title, hervorheben. Heißt, Geschlossene Faustschläge verboten, ganz klar. Mhm. Heißt, du hast, und das ist die spannende Komponente, im Laufe des Matches 3 Rope Breaks, die du einsetzen kannst.
Wenn alles darüber hinaus wird nicht.
Genau. Wenn du darüber hinaus ein Submission Hold oder sowas bist und in die Seile kommst, dann hast du Pech gehabt. Das wird einfach nicht gewertet. Der Hold muss nicht gelöst werden.
Diese Regel wird auch hier tatsächlich in diesem Match halt zum Finish geführt. Ja.
Ja. Deswegen, und das ist eben eine ganz interessante Komponente. Was ich damals in Danielson, in Joe und vor allem Nigel McGuinness da an Schlachten geliefert haben, das war vom Feinsten.
Ja, John Walters, der ja auch hier im Rahmen von Ring of Honor für dieses Halbjahr auch wieder zurückgekehrt ist. Mhm. Und aussieht, als wenn er nie weg gewesen wäre und tatsächlich besser aussieht, als er damals ausgesehen hat. Boah. Genau, und das finde ich jetzt hier, das Ganze, das erstmal als Tag-Team statt. Und dann noch um die Regel ergänzt, man hat 5 Sekunden nach Tag, um dass der andere wieder aus dem Ring geht. Ja. Und natürlich muss, ne, hier das Tag-Seil muss gehalten werden beim Wechsel. Nur mit der Hand darf getaggt werden, nicht irgendwie auf die Schulter oder sowas.
Da bekommt doch FTR feuchte Augen, oder?
Denken sich, ja, verdammt.
Ach, scheiße, bei der falschen Firma unterschrieben.
Haben ein paar Monate gewartet. Dachte sich wahrscheinlich dann auch Timothy Thatcher.
Wahrscheinlich.
Ich denke so, verdammt. Jetzt komme ich da erstmal nicht mehr raus. Ja. Weil das Problem ist, Timothy Thatcher kann ja auch in den sozialen Medien nicht rumheulen, dass er gerne entlassen werden möchte.
Ach, warum? Die anderen machen das doch auch.
Er nutzt sie ja nicht.
Ach so.
Der hat ja gar nichts. Das war ja der Gag, als er damals bei der WWE unterschrieben und dann da im Publikum aufgetaucht ist. Dann gab es von ihm genau einen Tweet, wo dann ein Bild von ihm zu sehen war, wie er im Publikum sitzt. Sagt, das war mein erster und letzter Tweet. Ich wünsche euch frohe Weihnachten.
Und dann hat er gelöscht, oder was?
Ich weiß es nicht. Aber es war sein einziger offizieller von sich selbst abgesetzter Tweet. Was danach Bereich hier Marketing von der WWE mit dem Account macht, weiß ich nicht.
Oh, Basti, es kribbelt gerade in den Fingern. Oh. Ach, da kann also Timothy Thatcher genauso viel tweeten aktuell wie Donald Trump. Ah, Shots fired.
Ja, da haben wir auch später noch was dazu. Penner. Ah, herrlich, wunderbar. Ja, auf jeden Fall, es treten hier an, das sollten wir vielleicht auch mal die Teilnehmer dieses ganzen Matches beläutern. Das ist so auf der einen Seite die Foundation, vertreten durch Hot Sauce Tracy Williams und Red Titus. Und die besiegen Fred Yehi und Wheeler Utah. Und ich habe mir tatsächlich, als das Turnier losging, das so, wo haben die denn jetzt Fred Yehi auf einmal wieder her? Der war doch irgendwie gefühlt verschwunden irgendwie. Der taucht irgendwann mal auf, weil Matze ihn hier erwähnte auch so, ja, Fred Yehi wird ein Megastar, super toller Typ, ne, Rakete auf dem Rücken und los. Und dann ward er nicht mehr gesehen. Ja, und jetzt taucht er hier wieder auf. Und ich hoffe, dass er noch öfter bei Ring of Honor auftaucht. Tolles Match hier. Und hier gewinnt halt die Foundation dadurch, dass Tracy Williams Utah im Crossface hast, der in die Seile greift. Ja, die Rope Breaks waren alle aufgebraucht. Tracy Williams stützt sich nochmal mit den Beinen im Seil ab, verschafft sich dadurch Leverage und Utah muss aufgeben. Ansonsten ist es hier ein klassisches Pure-Rules-Match. Alles fair and square, es muss sich die Hand gegeben werden. Was wir natürlich bei den Pure Rules nicht erwähnt, vergessen haben zu erwähnen, wenn ins Match eingegriffen wird, wird derjenige, der eingreift, entlassen. Ja. Sehr muss ja auch alles seine Richtigkeit haben. Gut. Ja, zu der Personalie Red Titus, der tauchte nach dem Pure Tournament, Jonathan Gresham hat ja diese tolle Octopus-Maske, auf einmal ein Vierter da mit dabei, der eine rote Octopus-Maske anhatte. Und der nahm das Ding nicht ab. Und dann sagte irgendwann Jay Lethal in einem Segment, ja, Red Titus, du kannst die Maske jetzt abnehmen. Und Tracy Williams sagt, nein, der muss sie jetzt noch auflassen. 2 Wochen später durfte er sie dann abnehmen. Also hat man quasi irgendwie erzählt, dass er es ist, aber eigentlich auch nicht. Also es war ein bisschen komisch, weil wahrscheinlich Red Titus einfach nicht an den Tapings teilnehmen konnte.
Ja gut, aber ich meine, das ist halt auch irgendwo so der Running Gag, weil er war ja auch der, wie ist es, Romantic Touch, genau. Es war ja auch ein offenes Geheimnis, dass er da unter der Maske steckt.
Ich weiß noch nicht, was man mit Red Titus da so jetzt machen möchte. Weil, ja, um da bei diesen Vignetten gesagt hat, du bist die Foundation von Ring of Honor. Und jetzt ist er in der Pre-Show in einem Tag-Team-Match. Mal wieder.
Ja, aber man muss halt auch sagen, die Foundation als Stable, das ist schon eine geile Idee. Ja? Also wir hatten vor einem guten Jahr den Start von Lifeblood.
Ja.
Ja, die ja damals angetreten sind unter der Prämisse, Ehre wiederherzustellen und Ehre zu Ring of Honor zurückzubringen. Und dann ist aus den verschiedensten Gründen Lifeblood sehr schnell implodiert.
Und das hat man ja auch wunderbar aufgegriffen durch Tracy Williams, der sich so enttäuscht, also im Vorfeld, diese Vignetten und Interviews, die so Ring of Honor im Moment aufnimmt, sind großartig. Also das ist schon echt, echt klasse. Und er sich so enttäuscht gezeigt hat, dass Lifeblood halt einfach für so vieles hätte es Gutes stehen können, es aber einfach nichts draus geworden ist.
Ja. Und das greift mir jetzt halt irgendwo meiner Meinung nach mit Foundation nochmal auf. Und die Leute, die da drin sind, die stehen halt wahrscheinlich besser als jeder andere bei Ring of Honor eben für das, was Ring of Honor ausmacht. Ja, ja. Und dann nehme ich sogar die Briscoes noch mit rein. Die vier, die jetzt in der Foundation sind, stehen mehr für die Werte von Ring of Honor, als es die Briscoes jemals taten. Weil die Briscoes halt eben nicht diese pure Wrestler sind, sondern eben wilde Brawler. Ja, das sind die Aushängeschilder vermutlich. Mhm. Aber wenn ich eben an den Wrestling-Stil denke, den mir Ring of Honor verkaufen möchte, dann hast du mit Lethal, Gresham, Red Tide ist tatsächlich auch in dem Umfang, in dem er eben dabei ist. Und eben Tracy Williams genau die richtigen.
Ja, vier Prototypen quasi, die diesen Stil verkörpern.
Ja.
Ja, absolut. Ja. Und das Team gewinnt ja auch von Red Tide und Tracy Williams. Und ich würde es halt auch nicht ausschließen, dass es noch zu weiteren Matchups untereinander kommt. Weil es ist ja immer die sportliche Komponente, die sich diese vier Leute miteinander verbindet, dass sie auch gegeneinander antreten könnten. In einem freundschaftlichen Wettkampf sozusagen.
Und das Ganze war jetzt halt insofern auch wichtig, dass dieses Tag Team Match jetzt unter Pure Title, unter Pure Rules stattgefunden hat, weil auch schon gemunkelt wird, dass eventuell alle weiteren Tag Team Titelverteidigungen unter Pure Title Rules ausgefochten werden dürfen. Denn die aktuellen Tag Team Champions sind eben die anderen beiden aus der Foundation. Jay Lethal und Jonathan Gresham.
Genau. Dass man hier mal so einen Geschmack bekommt, wie denn das aussehen könnte einfach.
Genau.
Würde ja auch Sinn machen, wenn sie dann unter diesen Regeln verteidigt werden. Was auch noch implementieren könnte, dass durchaus zum Beispiel Jonathan Gresham zwei Titel gleichzeitig auch verteidigen könnte. Potenziell.
Er trägt da zwei durch die Gegend. Und jetzt mal ganz ehrlich, als ich das erste Bild damals gesehen habe von dieser Foundation, da dachte ich mir so, oh Mann. Crash wirkt ja sogar bei Ring of Honor klein.
Ja.
Weißt du, da hast du das Gefühl, da stehen drei Erwachsene und die haben ihren 14-jährigen Nachbarsjungen mitgebracht, auf den sie aufpassen müssen. Aber Crash ist halt tatsächlich für mich auch der herausstechende Athlet in der Gruppierung. Ja, ich meine, Lethal ist einfach vom Namen her und von der Bedeutung, ja, ehemaliger World Champion und so weiter, natürlich drüber. Aber Gresham ist für mich tatsächlich der Leader in der Gruppierung.
Ja, deswegen hatte ich ihn ja auch bei mir in, wie ist die Kategorie bei uns hier in Review? Aufsteiger hieß es. Da tatsächlich ja auch ganz oben. Also Gresh hat mich dieses Jahr komplett überzeugt und ich sehe den halt auch irgendwann noch bei Ring of Honor mit anderen Gürteln und mit einem anderen Gürtel nochmal rumlaufen.
Denke ich auch. Ja, und wenn Jonathan Gresham irgendwo reinpasst, dann bei Ring of Honor.
Ja, absolut. Das war ja das, was wir immer gesagt haben, dass der nie ein Zuhause gefunden hat, weil es irgendwie keine Liga gibt, die seinen Stil würdigen würde. Vielleicht mal von New Japan, vielleicht irgendwo im Juniors-Bereich dann abgesehen.
Ja, oder,
aber
oder
der Juniors-Bereich wrestelt anders, bei ne, nicht mattenbasiert oder so. Ja,
Hatte Matze
würde sich fragen, was macht der da?
Ja, hatte Matze ja auch noch gemeint hier, von wegen am ehesten noch die WXW.
Ja, genau.
Aber da bist halt auch Achtung, nicht böse gemeint, in Anführungszeichen, nur bei der WXW.
Genau.
Und jetzt ist er halt relativ prominent eben bei Ring of Honor in der richtigen, wichtigen Stable-Geschichte und einer der Main-Stories.
Genau. Ja, und ich würde auch nicht ausschließen, dass dieses Foundation-Ding möglicherweise auch noch ein bisschen größer werden könnte, weil wir hier explizit ja tatsächlich gegenüber steht Fred Yehi, ehemaliger Tag-Team-Partner von Tracy Williams bei, wie hieß das Ganze nochmal?
Catchpoint.
Bei Catchpoint.
Bei Evolve, ja.
Ja.
Ja, und ich meine, am Ende von Final Battle sehen wir ja die Fahrtrichtung für 2021, denke ich, ziemlich deutlich.
Ja.
Aber bevor wir über den Main Event sprechen, müssen wir über den Opener sprechen.
Richtig.
Und da sind wir eben bei der Foundation. Jay Lethal und Jonathan Gresham, die verteidigen die Titel gegen das frisch entstandene, frisch zusammengewürfelte Team des bekloppten Mark Briscoes mit dem anderen bekloppten PCO.
Oh, es war so schön, wie er das revealed hat. Ich habe mir ein besonderes Weihnachtsgeschenk irgendwie. Ja. Hier ist mein Christbaum,
PCO. Ich zünde ihn gleich an.
Oh. Vor allem, wir haben auch noch, ich kann mich daran erinnern, als wir haben über Bloodsport gesprochen und wir haben ja noch so ein bisschen rumgescherzt irgendwie danach, so, ne, was macht eigentlich PCO? Der darf doch bestimmt gar nicht durch Kanada verlassen und sowas, ne? Und dann tauchen irgendwie so Leute immer wieder, ja, wir haben drüber gesprochen und sie tauchen wieder auf. Und dann tauchte PCO auf als Tag-Team-Partner von Mark Briscoe und ich dachte erst so, oh Gott. Anstrengende Geschichte. Aber ich fand, die Kombination tatsächlich ist irgendwie, hat durchaus was hergegeben.
Ja, ich mochte das Match als Opener sehr.
Ja.
Ja, also es war ein nettes Tag-Team-Match. Du hast natürlich aufgespielt, dass die Foundation das eingespieltere Team ist. Mhm. Du hast aber auf der anderen Seite auch sehr eben den bekloppten Charakter von sowohl Mark Briscoe als auch PCO hervorragend durchbringen können. Dass eben Mark Briscoe der wahrscheinlich erfahrenste Tag-Team-Wrestler ist in dem Match. Mhm. Ja, ein PCO ist ja auch ein mehrfacher Tag-Team-Champion. Ja, ist immer noch
World ein Champion. Also hier stehen auch noch zwei World Champions, ne?
Er ist ja selber auch ein erfahrener, mehrfacher Tag-Team-Champion, ja, als Quebecer.
Genau. Und ja, Ring of Honor Tag-Team-Champion auch. Und NWA Tag-Team-Champion.
Alles das.
Ja.
Ja, und ich fand schön, dass man es aufgespielt hat, dass das PCO eben Jay Lethal den Arm gebrochen hat in der Vergangenheit. Mhm. Und ihm dann den Rücken anbietet und das Ganze dann direkt in den Armbar kontert. Der sagt, ja aber, so Kleinigkeiten halt, ne? Ja.
Muss ja erwähnen, PCO hat in seiner Isolationszeit Jiu-Jitsu trainiert. Da gibt's wohl auch YouTube-Videos von, die ich mir bisher noch nicht angeguckt habe. Aber ich mir sehr, sehr lustig vorstelle. Ansonsten Jay Lethal natürlich auch gleich zum Start hier hat doch hier eine Crash, guck dir das mal an. Die wollen gar nicht wrestlen, die wollen kämpfen. Das ist ja, also, ne, Unverschämtheit. Und das Match startet für mich eigentlich richtig erst mit diesem Bodyslam von PCO, wie er Crash einfach komplett loose übers oberste Seil nach draußen.
Oh ja. Ich dachte so, oh
Gott. Ja, da dachte ich, okay. Ja, kann man machen.
Vor allem eben mit dem Hintergedanken, dass es eben gegen Gresham ist, der später am Abend noch mal ein Match haben sollte. Ja? Also jede Aktion gegen Gresham könnte ihn später noch seinen zweiten Titel kosten, im Zweifelsfall.
Ja.
Und das ist dann eben so eine Komponente, die ich immer sehr nice finde, wenn jemand zwei Matches hat am Abend, zu sehen, wie er im ersten Match bearbeitet wird.
Ja. Es kommt ja auch dann noch nur zu einem sehr tiefen Tiefschlag von PCO gegen Gresh. Aber ich finde tatsächlich, also die Harmonie zwischen Lethal und Gresham ist klasse. Also dieser so dämlicher auch die Lethal Injection als Finisher irgendwie ist, aber diese Rolle, die beiden da machen, das sieht irgendwie cool aus.
Mhm. Ja. Und letztendlich muss man sagen, finde ich das Finish sehr geschickt. Mhm. Weil letztendlich PCO derjenige ist, der den Pinfall frisst mit dem Roll-Up und damit unfassbar stark geschützt wird. Ja, das waren halt genau 3 Sekunden, die er halt mal kurz auf dem Boden liegen geblieben ist. Er ist danach nicht sonderlich angeschlagen. Er ist weiterhin das nahezu unbesiegbare Monster, aber er ist halt kurz für 3 Sekunden überrascht worden.
Ja. Und einer Misskommunikation in dem nicht eingespielten Team.
Genau. Halt, ne? Und Gresham ist es ja, der ihn pinnt. Also der kleinste Teilnehmer am Match, der später eben noch das Match haben sollte. Gresham hat einen World Champion besiegt.
Mhm.
Ja, also das ist vom Booking her sehr, sehr smart gewesen, was man da gemacht hat. Alles in allem kann ich über diesen Opener also im Endeffekt nichts Schlechtes sagen.
Nö, absolut nicht. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Gut.
Dann kommen wir zu einer Personalie, wo du mich mal gefragt hast, du guckst ja so viel Ring of Honor im Moment. Wie ist der drauf? Und ich dann sagte, ja, genau. Weil Dalton Castle ja, sagen wir mal, nicht so erfolgreiches, gutes Jahr 2018 und 2019 hatte, würde ich mal sagen, ne?
Ja, also nach seinem World-Title-Gewinn und seinem Titelverlust dann 2017, glaube ich, war es, ne?
Mhm.
kam er danach nicht mehr so viel, weil er da wirklich gesundheitlich massive Probleme hatte. Da hast du ja auch gesehen, er ist etwas out of shape gegangen und hat sich halt auch nicht mehr so gut bewegt. Und dann meintest du, als ich dich gefragt habe, das wird langsam wieder. So, und jetzt sehe ich hier dieses Match, Dalton Castle gegen Ray Horace. Und denke so, ja, es wird langsam wieder.
Also Dalton Castle ist ein herausragender Wrestler. Das kann man halt nicht anders sagen.
Ich finde es schön, dass er eben sein Entrance im Endeffekt genau so weiterführt, wie er halt immer war. Mit diesem klitzekleinen Tweak, dass er sich jetzt dann vom Boy das Desinfektionsmittel reichen lässt und seine Hände noch desinfiziert. Weißt du, das sind so einfach so Kleinigkeiten in die Entrances mit eingebaut aufgrund der aktuellen Lage, die ich aber total abfeier. Ja, das ist dann so ähnlich wie ein Toru Yano, der halt dann keine Wasserflasche mehr dabei hat, wo er Wasser rumspuckt, sondern eine Sprühflasche dabei hat und Desinfektionsmittel in die Luft jagt.
Ja. Ja. Also, es sind echt Kleinigkeiten, aber Dalton Castle ist halt auch so ein weirder Charakter, der sowas durchaus bringen kann. Als Boys kann man vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, sind am Start, ich hatte mir das aufgeschrieben, genau, Dante Caballero und Joe Keys,
aha,
die hier auch ein Dark-Match gewrestelt haben vorher im Vorfeld gegen SOS, das bestimmt noch für irgendwas verwurstet wird, was in den nächsten Wochen kommt irgendwie, weil ja Dante Caballero und Joe Keys als Tag-Team etabliert werden, als Young-Boys-Team, kannst du sozusagen, weil die Ring of Honor greift das jetzt auf, was ja bei New Japan schon gang und gäbe ist, dass die Young Boys oder Young Lions halt irgendwie, ja, schwarze Hosen, sie werden komplett ihrer Identität beraubt und müssen sich erstmal Sporen verdienen. Das machen die jetzt auch. Also die sind auch angetreten, haben dann gegen ein anderes Team gewrestelt aus der Schule und die haben alle schwarze Hosen, nur schwarze Hosen getragen, wo das Dojo-Logo drauf war. Kann man auch mal vielleicht erwähnen, dass da Ring of Honor sich jetzt auch ein bisschen was anders macht.
Ja. Gefällt mir.
Genau. Ja.
Hebt den sportlichen Aspekt davor.
Das definitiv. Und ja, das passt ja auch ganz gut dazu. Ne? Und Match hier, finde ich, ist absolut, absolut okay. Castle ist seit dem Restart von Ring of Honor ohne Sieg. Außer einer gegen Brian Johnson, aber es ist halt auch nur Brian Johnson. Gut, gegen Brian Johnson gewinnt jeder.
Sogar.
Kommen wir noch dran.
Ja, kommen wir noch drauf.
Ja, aber er wirkt fitter, er wirkt agiler. Seine Moves, seine Souplessen wirft er immer noch wunderschön. Ja, wenn du sagst, Vertrag läuft aus, habe ich tatsächlich gar nicht so mitgekriegt. Ich würde es schön finden, wenn er bleibt. So. Könnte es aber auch verstehen, wenn er sagt, ich gehe woanders hin.
Ich denke, er ist jetzt halt in der Rolle, wo du sagst, er ist da, um Leute dann overzubringen.
Genau. Ja, was ein Jay Lethal ja jetzt auch so annimmt mittlerweile.
Genau, er ist halt dieser Veteran. Gerade jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass er eben gesundheitlich angeschlagen ist, kannst du ihn jetzt halt für den einen oder anderen Main Event eben noch mit einbinden oder für wichtige Stories. Aber der Hauptfokus von dem Dalton Castle sollte dann jetzt halt sein, Leute overzubekommen. Und ja, legt sich hier halt ja dann auch hin am Schluss.
Genau.
Und ja, ich denke, das ist halt auch die Signalwirkung, ja. Das ist der zweite ehemalige World Champion an dem Abend, der einen Pinfall frisst. Spoiler, genau. Es ist nicht der letzte.
Das stimmt. Ja, und was man ja auch sagt, also er hat ja sozusagen auch sein Tag-Team gehabt vor der Pandemie. Ja. Er muss jetzt von mir aus nicht zwangsläufig Joe Hendry overbringen, aber gut. Ja, Joe Hendry.
Aber wie gesagt, also was in der Vergangenheit, in den letzten Jahren eben ganz, ganz trauriges Thema war halt der gesundheitliche Zustand. Er hat ja dann auch diese riesen Rückenschutzgurt-Dingsbums-Geschichte da getragen. Die trägt er, so wie es ausschaut, immer noch.
Mhm.
Ja, aber halt jetzt einfach eine andere Hose, dass es ganz einfach ein bisschen kaschiert ist und dann sieht es halt auch gleich schon ganz anders aus.
Ich hatte ja gedacht, dass er vielleicht mal so ein Singlet probieren sollte. So ein komplettes.
Ich weiß, es wird sich halt anbieten, wenn er hier sein Entrance-Gear hat, diesen Ganzkörperanzug. Ja, also da ist ja nur noch so ein Stück weg vom Nakamura-Style. Ja, Nakamura kämpft ja auch im Schlafanzug mittlerweile.
Das stimmt.
Ja, also da könnte man was machen in der Richtung zum Kaschieren. Oder eben, wie du sagst, ein Singlet. Aber so wie er es jetzt halt macht, mit dieser etwas größeren Buchse, geht es auch.
Absolut. Ist halt so eine Ringerhose, ne? So eine alte über dem Bauchnabel gezogene.
Und er ist halt kein DDP, der halt jedes Match mit getapten Rippen wrestelt.
Stimmt.
Ja, aber wie gesagt, schaut körperlich besser aus, hat sich auch wieder ein bisschen runder bewegt, meiner Meinung nach. Mhm. Flüssiger bewegt. Und die Aktion, die du von ihm gewohnt bist, so Deadlift-Geschichten, haben trotzdem funktioniert. Und insofern, ja, schön, dass er wieder da ist, schön, dass ihm besser geht. Mhm. Und nett, dass man eben diesen Push hier für Rey Oros weiter durchführt, um eben da die Six-Man-Tag-Team-Champions ein bisschen, ja, im Fokus zu lassen, wenn schon die beiden anderen Titelträger nicht da sein können.
Genau, da haben wir nämlich vergessen, Bandido hat auch seinen Vertrag mit Ring of Honor verlängert. Den hatten wir vorhin
ist richtig
übersehen.
Bandido ist auch dabei, ja.
Genau. Da erwarte ich auch noch, was den TV-Title-Range angeht, weil Rey Oros, also ich habe ja Bandido dieses Jahr beim 16 Karat Gold live gesehen. Mhm. War hervor, also das war, wenn wir die Kategorie Euro-Match des Jahres drin gehabt hätten, dann hätte ich Bandido gegen Speedboat Mike Bailey ganz vorne gehabt. Das war sagenhaft großartig und grandios. Ja. Tatsächlich, ja, ich bin tatsächlich in 2020 so ein bisschen Mike Bailey-Fan geworden.
Ach, ich nicht.
Ja, ich weiß. Aber den könnte ich mir tatsächlich hier auch sehr gut vorstellen.
Oh nein. Bei
Ring of Honor.
Oh nein.
Ja, doch.
Aber das ist mir zum Glück safe, weil er darf ja nicht in die USA.
Ich weiß gar nicht, das Jahr 2020 dürfte ihm ganz gut zu Pass gekommen sein, ne? Kann ja sowieso nicht in den USA arbeiten. Also, mhm, also allgemein nicht. Boah, mal gucken.
Ja. So, gehen wir weiter?
Gehen wir zum nächsten Tag-Team-Match.
The Righteous. Vincent und Bateman in Begleitung von Vita von Star gegen die frisch wiedervereinten Original-Kingdom-Mitglieder, die OGK, Matt Taven und Mike Bennett. Und oh, du, ich sag's dir, ich war so froh, Suffer on to Me wieder zu hören. Ja. Als Mike Bennett seine Rückkehr gefeiert hat und seinem alten Buddy wieder geholfen hat. Und ich gebe es ja zu, ich habe ja tatsächlich so eine Schwäche für die beiden als Team entwickelt in den letzten Jahren, als sie bei New Japan auch Tag Team Champions waren. Ja, die haben mir sehr gut zusammengefallen. Und ich
besser als der Singles Run von Matt Taven. Grüße an Börge.
Der war halt anders. Ja. Der war anders, ja. Und Matt Taven ist tatsächlich jemand, der sich unglaublich verbessert hat. Ja, wo man eben auch sagen kann, der Moment, als er World Champion geworden ist, es war vielleicht ein bisschen strange, ja, und viele Fans haben das bis heute nicht angenommen, aber die Leistungen haben im Nachgang definitiv gepasst.
Aber Taven ist ja halt immer das, was man immer über ihn sagt, er ist halt einfach eigentlich zu entertaining für Ring of Honor, ne? Mhm.
Und das ist halt genau der gleiche Punkt, den man dem Mike Bennett zu seinem ersten Run immer nachgeworfen hat. Dass er zu sehr der Sports-Entertainer ist und einfach als Wrestler zu schlecht ist. Und meiner Meinung nach haben sie das in ihrem ersten Run als Tag-Team schon widerlegt. Mhm. Wobei man eben sagen muss, da war dann halt auch das Gesamtkunstwerk Kingdom mit Maria an der Seite eben noch mal eine ganz andere Nummer. Natürlich ist dann eben dieser Entertainment-Faktor mit drin. Aber wir haben jetzt halt auch gesehen, dass ein Mike Bennett sowohl bei Impact als auch bei der WWE halt nicht wirklich gezündet hat.
Ja, bei Impact dann zu wenig Entertainment ist wieder, ne?
Da ist dann wieder zu wenig, ja. Also, ich weiß nicht, also der hat während seines ersten Runs für mich wie so ein Komplettpaket gewirkt, wenn er Richtung WWE geht. Und dann erscheint er im WWE-Ring und ist auf einmal einen halben Mr. Meter Canales schmaler. Ja, ja, genau. Er ist der Kaki von Maria. Und das war halt ganz, ganz große Grütze, die man da sich für ihn überlegt hat.
Ja.
Jetzt muss ich dich was fragen, Basti. Jetzt haben wir hier den Entrance von The Righteous. Mhm. Ja, die eben rauskommen, Vincent, Bateman und Vita von Star. Mhm. Und dann kommen Kingdom raus zu zweit.
Fand ich weird.
Hast du da nicht auch schon unbewusstes Gefühl gehabt, der Run-In von Maria kommt?
Ich hatte eher eigentlich dann, weil sie getrennt voneinander, ich habe eigentlich irgendwann eigentlich darauf gewartet, dass Mike Bennett Taven hintergeht. Irgendwo. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass man endlich diese Taven-Vincent-Geschichte beendet, dass sich Taven mit dem Nächsten aus seiner Vergangenheit beschäftigen muss.
Ich hab tatsächlich erwartet, dass das Taven kommt ja als Erster raus, dann Bennett, ne? Mhm. Dass Bennett dann eben entweder beim Entrance direkt noch zur Rampe zeigt und Maria rauskommt, ja. Zum fantastischen Pop von
Null Leuten. Aber die ist ja erst Mutter geworden, also.
Aber die arbeitet ja jetzt ja wieder Backstage bei Ring of Honor.
Ja, sie ist Backstage da und sie soll ja auch wieder da sein. Aber das wurde ja danach erst, das wurde jetzt im neuen Jahr verkündet tatsächlich.
Ja, aber ich jetzt ja, weißt du, und dann, ja, um jetzt mal das Ende vorwegzunehmen, ja, nach dem Sieg von OGK, als es dann diesen Eingriff gibt von Vita von Star, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt Maria rauskommt. Wo ist Maria? Also mein innerlicher Karl Anderson, wo ist Maria?
Ich denke, ja, da kam der Carlos Santana kam dann daraus, ne? Maria. Nee, ich denke, das ist tatsächlich so bewusst gehalten, dass dann beim nächsten Aufeinandertreffen dieser vier Leute Maria dann halt den entscheidenden Faktor spielen wird, dass dann The Kingdom ihre Rache bekommt.
Ja, glaube ich dann nämlich auch. Weil die Geschichte ist ja definitiv nicht zu Ende.
Leider nein. Ich find's mittlerweile so ermüdend, ne? Weil ich tatsächlich mit dieser Personalie Vincent, ich fand, ja, also es ist halt einfach, was ich schon ganz oft gesagt habe, Vincent ist für mich halt einfach nur eine abgespeckte Variante von Bray Wyatt irgendwie. Er bewegt sich gleich, er redet gleich, er gestikuliert gleich, er redet die gleichen Worte. Es ist halt einfach nur Bray Wyatt Light.
Ja.
Und das ist ganz furchtbar. Und ganz, also der Typ an sich, glaube ich, Vinnie Massaglia, der Horror King, da wäre mehr drin gewesen als das.
Weißt du, was dem Match fehlt? Mehr als wahrscheinlich jedem anderen Match auf der Card. Zuschauer.
Ja.
Ja, du hättest hier ganz dringend Zuschauer gebraucht, die einfach das Kingdom siegen sehen möchten.
Ja.
Ja, oder irgendwie, das ist total absurd, dass du in einem Ring of Honor Produkt sofort, aber mehr Shenanigans. Das war jetzt halt irgendwo für mich ein relativ beliebiges Tag-Team-Match.
Es wurde ja als Grudge-Match angekündigt halt auch, ne?
Ja, das.
Und da wartet man dann halt ein bisschen mehr irgendwie. Das ist ein bisschen, also die sämtlichen Aufeinandertreffen, in welchen Konstellationen auch immer, zwischen Taven und Vincent vorher waren brutaler als das jetzt.
Ja.
Wenn man sich an die Axt zurückerinnert oder solche Sachen halt, ne?
Ich meine, dann ist der Beatdown nach dem Match, der ist halt relativ hart.
Mhm.
Ja, indem halt eben Taven in die Seile gefesselt wird und dann Mike Bennett ein Holzbrett zwischen die Beine bekommt und dann einen Stuhl draufgeschlagen bekommt. Ja, also Best of Misery. Aber das hat sich auch ein bisschen gezogen, finde ich.
Ja, es war alles zu lang.
Es war irgendwie einfach ein Ticken zu lang. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass man da sich noch mal eine intensivere Stipulation vielleicht einfallen lässt. Vielleicht die vier in einen Cage.
Entweder, ja, das.
Ja, und aber dann hättest du nämlich auch dann hättest du nämlich auch
gegen Vincent von 2019 war ein Fight Without Honor, oder?
Ich glaube.
Weil ansonsten ist die einfachste Lösung ein Fight Without Honor irgendwie.
Ja, aber wie gesagt, ich fände es halt mit dem Cage ganz interessant. Mhm. Weil der Cage halt auch die Möglichkeit hätte, dass du dann eben Vita von Star mit ins Match einbringst. Die sperren sich zu dritt in den Käfig ein und verprügeln das Kingdom. Und dann kann Maria den Safe machen und über den Käfig oder sowas.
Ja, und Vita von Star dann aus der Gleichung rausholen.
Ja.
Ja, aber da musst du dann auch tatsächlich, da wäre halt echt ganz gut, weil du musst ja tatsächlich sagen, du weißt jetzt nicht, wie es mit Rouge aussieht, wegen Verfügbarkeit, immer mal da sein und so, ne? Weil eben aus Mexiko ankommen im Moment ist schwierig. Dass du da hast, einen perfekten Main-Event eigentlich immer für eine Show, ne? Wenn die vier dann aufeinander in einem Käfig treffen würden. Ja. Weil dann muss es, weil Ring of Honor und Cage-Matches, das ist jetzt auch nicht alle zwei Tage, ne?
Ja, definitiv. Und ich meine, Planungssicherheit hast du halt während der Pandemie überhaupt keine.
Nee.
Ja, und das wäre jetzt halt auch echt kacke, wenn du jetzt auf eine große Show hinarbeitest und diesen Main Event ansetzt und dann fallen ein bis vier Teilnehmer dann wegen Covid-Protokoll aus. Ich meine, wie jetzt hier halt auch bei Final Battle.
es ist halt schwierig und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht war sogar noch irgendwas anderes geplant. Was du aber nicht machen konntest aus Gründen. Weil es wirkte irgendwie ein bisschen unfertig, halt das Ganze irgendwie am Ende doch noch.
Ja.
Ja. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Also die vier sind miteinander noch nicht fertig. Also ich vielleicht auch nochmal.
War für mich ein Übergangsmatch und ja. Das wirst du im Laufe der Show später nochmal von mir hören.
Ja, gehe ich mit.
Ja.
Denke ich, glaube erfassen, welches du meinst. Ja. Dann, nächstes Match?
Nächstes Match. Brian Johnson tritt an gegen Bastis
All-Time-Favorite.
Wenn Danhausen gewinnt, bekommt er einen Vertraghausen.
Ja, weil das natürlich nochmal geändert werden musste, denn die ursprüngliche Storyline um diese ganze Danhausen-Gets-a-Contract-Geschichte war mit Marty Scurll. Ja, da gab es Danhausen bei Scurll angerufen und gesagt, hier, ich will einen Vertrag. Und dann irgendwie Scurll gesagt hat, weil damals war er hier noch Chief in Charge und so, ne? Ja, nee, wir testen das jetzt erstmal, wie du ankommst. Wir machen ein T-Shirt von dir und verkaufen das über den Ring of Honor Shop. Und wenn du es schaffst, dass das Bestselling-Item wird, dann überlegen wir uns das mal. Ja, Fun Fact, es ist das Bestselling-Item geworden. Danhausen ist bei Pro Wrestling Tees seit Monaten in den Top-Selling-Points. Und es ist einfach, ich freue mich, dass Danhausen bei Ring of Honor untergekommen ist und nicht irgendwo anders. Ja? Weil woanders wäre es halt, würde es nicht funktionieren.
Es ist halt tatsächlich ein herausstechendes Gimmick bei Ring of Honor.
Absolut.
Ja, wir haben gerade gesagt, Ring of Honor besinnt sich auf alte Tugenden zurück. Ja, Pure Title und so.
Ja.
Und mittendrin hast du Danhausen noch hüpfen, der alles ist außer Pure Title.
Naja, sagen wir es mal so, der Wrestler Danhausen hieß ja vorher Donovan Danhausen und war der 0850. Badehosen-Wrestler, den du dir überhaupt vorstellen kannst, der aber richtig gut wrestlen kann
ja.
Und auch sehr klassisch ringen kann.
Ja, aber den Danhausen, den wir jetzt da im Produkt sehen, der ja. Ist halt die komplette Antithese zu dem, was Pure Wrestling ja. Ist. Das
allein,
ist halt ein Entertainer.
Ja, schau auf die Tale of the Tapes und dann weißt du, was los ist. Hometown, Someplace Far Away. Ja, Debüt 13. September 1993 um 0.37 Uhr. Und wiegt mindestens 300 Pfund.
Ja.
Und auf der anderen Seite steht Mecca. Brian Johnson. Ja. Ich feiere den Typen. Der ist so Gold wert am Mikrofon. Das ist so großartig. Er hat ist ja die Story bekommen, dass er sozusagen von PJ Black gementort wird.
Ja,
und soll aus ihm einen erfolgreichen Wrestler machen. Eine Wette mit Silas Young eingegangen. Und ja.
Weil PJ Black das selber so gut geschafft hat.
Richtig. Nun. Und ja. Auf jeden Fall, Brian Johnson ist geil.
Brian Johnson ist halt vor allem in dem Match ein richtig schöner Oldschool-Heel.
Ja.
Ja, der halt die ganze Zeit am Labern ist, der sich das Mikrofon schnappt und die nicht vorhandenen Fans in der Halle beleidigt, die daheim beleidigt.
Mit den fettigen Wurstfingern.
Ja, Danhausen beleidigt. Und ja, Danhausen macht halt genau das Gegenteil. Er ist halt der klassische Babyface hier,
ja.
Der Underdog. Und ich habe dieses Match geguckt und dann kam der neunjährige, fast neunjährige Sohn von meiner Freundin mit dazu und hat es auch mit angeguckt. Und ich denke so, okay, es ist ein Danhausen-Match, das darf er schauen.
Ja.
Ja, war jetzt auch nichts in der Härte dabei, wo du sagst, na, in dem Alter vielleicht nicht Wrestling gucken. Der fand das voll geil und der hat es sofort kapiert an der Stelle, das ist der Böse und das ist der Brave.
Ja, so funktioniert Wrestling.
Genauso funktioniert Wrestling. Und das war für mich dann auch nochmal so ein Qualitätsstempel für dieses Match. Ja, der stand dann neben mir und sagte, warum labert der die ganze Zeit?
Weil er ein Idiot ist.
Ja, weil er ein Idiot.
Ja. Ich habe auch zum ersten Mal gehört, dass Danhausen dir einen neuen Finisher benutzt. Den Go-to-Sleep in der Variante Goodnighthausen. Hervorragend. Ja. Leider der Pee-Wee Herman-Spot funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob du den. Kennst du Danhausens Pee-Wee Herman-Spot?
Habe ich einmal gesehen, ja.
Dieses Tikia.
Mhm.
Das funktioniert natürlich nicht aus copyright-technischen Gründen.
Ja, ne? Da war halt dann seine eigene Musik dann gespielt.
Ja, aber auch das hat ja nicht so richtig, also den Spot sollte man sich dann, der sollte dann weggelassen werden einfach, weil das zündet nicht. Ne? Obwohl Danhausen ja noch schön sagt, ja, no time for dancing. Das Finish ist halt auch wirklich klasse dann gewählt. Danhausen, Johnson packt die menschlichen Zähne, ja, die menschlichen Zähne, Jar of Teeth aus, füttert damit Danhausen, also er schlägt ihn mit seinen eigenen Waffen und kickt ihm ins Gesicht. Danhausen spuckt dabei dem Ref Zähne in die Augen.
Ja.
Ja.
Kommt im Alltag immer vor.
Immer vor. Und dann erleben wir einen, sagen wir mal, etwas andere Form des Eddie-Finishes. Ja. Nämlich, greift sich das Mikrofon, wo Brian Johnson vorher uns so schön alles immer erklärt hat, ne? Was denn Danhausen für ein Clown ist und solche Sachen.
Und reibt sich selber damit über die Stirn und dann macht er ihm das Geräusch.
Ja.
Und legt sich hin.
Ja. Und Brian Johnson ist der Depp, der das Mikrofon aufhebt.
Mhm.
Ja. Und der Ref dann sich das Mikrofon anguckt, oh, da ist ja Schminke drauf. Also, hast du damit zugeschlagen?
Merkt ihr das mit dem Mikrofon mal? Das brauchen wir später auch noch mal.
Mhm.
Aber ich fand es super smart, weißt du, die Idee, da noch ein bisschen Schminke drauf zu reiben.
Mhm.
Ja, das ist dann eben der altbekannte Eddie Guerrero-Spot auf einer neuen Ebene.
Richtig.
Ja, ich meine, wenn du mit einer rauchenden Kanone in der Hand erwischt wirst, dann hast du wahrscheinlich auch damit geschossen.
Davon ist auszugehen,
zumindest hier im Wrestling. Das bringt Brian Johnson die DQ ein. Und die Stipulation war ja nicht, Danhausen muss ihn pinnen, sondern Danhausen muss gewinnen. Genau. Schöner Reim noch reingebracht, auch gut. Und damit hat Danhausen den Vertraghausen. Und Brian Johnson schaut aus wie ein Depphausen.
Ja. Sieht aber immer aus.
Ja.
Ich finde es auch großartig, bei der Weihnachtsfolge sozusagen von Ring of Honor, wo es so ein Multiman-Gedöns hat, wo sich dann halt so die beiden Briscoes random Partner aussuchen, durch denen sie Geschenke öffnen, sitzt Brian Johnson während dieses Matches am Kommentar. Es ist so Gold. Wie er dann Caprice Coleman und Ian Riccoboni die ganze Zeit beleidigt und ihnen noch Weihnachtsgeschenke macht, wo T-Shirts drin sind, wo er mit einem Edding auf weißes T-Shirt gemalt hat, Bozo 1 und Bozo 2. Brian Johnson ist echt cool. Das kann man nicht anders sagen.
Schöner alter Grumpy-Charakter.
Ja. Und jetzt kommt mein, wo ich das vorhin erst das erste Mal gesehen habe, weil ja bei Cage Match werden ja noch die Wertungen vom Observer, sofern es denn welche gibt, mit eingetragen.
Mhm.
Weißt du, was dieses Match von Big Dave bekommen hat?
Ich habe jetzt nicht geguckt, sag's mir.
Anderthalb.
Eineinhalb?
Ja. Finde ich absolute Frechheit, muss ich sagen.
Puh.
Also wenn man sagt, es ist ein Richtwert, es ist ja immer Geschmackssache und ne, das predigen wir ja auch, dass das nicht die allheilige Formel des Wrestlings ist. Aber anderthalb? Echt jetzt?
Ja gut, ich meine, wenn du jetzt ein Final Battle erwartest mit Matches im Steen gegen Generico-Niveau oder Edwards gegen Richards-Niveau, dann ist halt Danhausen gegen Brian Johnson nix.
Also ich habe ja auch gedacht, dass das Match in der Pre-Show stattfindet tatsächlich eigentlich.
Nee, ja? Auf gar keinen Fall. Da geht's um Vertrag. Das war ja eins der wichtigen Matches.
Auf jeden Fall ist es für mich nicht. Also eigentlich würde ich Dave Meltzer einfach mehr zutrauen, dass er mehr versteht, wieso dieses Match an dieser Stelle steht. Auch um das Ganze ein bisschen aufzulockern irgendwo. Den Ernst so ein bisschen zwischen diesen ganzen sportlichen Auseinandersetzungen halt irgendwo zu vermitteln.
Ich meine, wo sollst du es denn sonst hinklatschen? In Opener geht nicht, weil es nicht der richtige Ton für die Show wäre.
Nee.
Match 2 würde noch gehen. Ja, die altbekannte, unklangbare Position 2 auf der Card.
Aber da hast du ja auch schon so ein gewürfeltes.
Aber da hast du ja eben schon ein Würfelmatch. Und ich meine, du hast ja jetzt hier diverse Würfelmatches auf der Card.
Mhm.
Ja, also bringst du dann wahrscheinlich eher so ein Würfelmatch auf die 2. Ja, dann hast du OGK gegen Righteous, was ja eigentlich eben ein Grudge-Match sein soll. Und um von dem Grudge-Match wieder ein bisschen runterzukommen, hin zu den ernsthafteren Matches, packst du halt hier das leichtfüßige Match dazwischen. Genau. Ist doch alles okay. Das ist ganz klassisches Wrestling-Card-Booking. Und ich meine, ja, es ist die Meinung von Big Dave. Ist absolut in Ordnung, wenn es seine Meinung ist. Sehe ich anders. Ja, das Match hat ein Ziel gehabt, was es machen wollte. Man könnte vielleicht dem Match schon noch ankreiden, dass es vielleicht 2-3 Minütchen zu lang ist.
8 Minuten 44
insgesamt? Wenn du dem Match was ankreiden möchtest, dann kannst du sagen, ja, mach 2 Minuten weg. Die Kritik könnte ich noch mitgehen. Ja. Aber ansonsten ist das ein Match mit einer ganz klaren Match-Story. Das soll gar kein 5-Sterne-Klassiker sein. Du erwartest hier gar keine Shooting-Star-Presses oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern das Ziel von dem Match ist es einfach nur zu sehen, wie bekommt Danhausen seinen Vertrag. Und dass genau. Danhausen hier keinen Vertrag bekommen hätte, das wäre für mich gar nicht irgendwie zur Debatte gestanden.
Nee.
Nachdem, wie er im Jahr angekommen ist. Vor allem, nachdem er ja so schön noch dieses Video viral gepostet hat, so, ja, er hat einen Vertrag. Und da läuft dann hinterher noch das Kleingedruckte durch, ja, wenn er ein Match gewinnt.
Ja, das ist super. Also ich freue mich sehr, Danhausen in Zukunft dann bei Ring of Honor zu sehen. Ich freue mich auch für den Typen, dass er da eine, ja, jetzt legitime, regelmäßige Geldeinnahmequelle dann halt irgendwo auch hat. Mhm. Vielleicht verkauft er dadurch jetzt nicht mehr bei Pro Wrestling Tees vielleicht so viele T-Shirts, weil ich weiß ja nicht, wie das dann mit so Merchandise-Geschichten und sowas ist, ne? Aber hey, es ist ein fester Vertrag, ne?
Ja.
Und bei Ring of Honor kannst du, glaube ich, tatsächlich davon aktuell auch ausgehen, dass sie das auch ja, wahrscheinlich wertschätzen am ehesten.
Es ist ein sicherer Arbeitsplatz im Jahr 2020, ja, im späten Jahr 2020.
Ja.
Und wir haben es ja eingangs gesagt, Ring of Honor hat ja auch seine Leute während der Auszeit voll bezahlt.
Ja.
Es ist einfach Sicherheit für den Arbeitnehmer an der Stelle. Ja, wir müssen jetzt einfach mal ein Stückchen weggehen vom Wrestler, sondern es sind ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer und die Arbeitnehmer haben Familien daheim.
Ja. Und tatsächlich soll es bei Ring of Honor ja auch wirklich in so einem wirklichen Angestelltenverhältnis nicht dieses, was die WWE halt ja seit Jahrzehnten pflegt, dieses Loose Contract Ding, ne? Also dieses Independent Contractor Ding, sondern bei Ring of Honor sind die Leute angestellt.
Ja.
Gut.
Jo. Nexus. Dann,
ja.
Wird's ein bisschen ernsthafter, ja. Mhm. Dragon Lee ist zurück. Der amtierende World Television Champion und verteidigt gegen den Mann, der eben in der Pre-Show sich die Chance erarbeitet hat, Tony Deppen. Ja, ich hab's ja eingangs gesagt, Tony Deppen hat mich ein bisschen meine Meinung überdenken lassen. Es war für mich eigentlich nie irgendwie die Gefahr gegeben, dass hier Tony Deppen als Champion rausgeht. Ja, das ist nö, definitiv nicht. Ja, vor allem nicht, wenn Dragon Lee so lange weg war und jetzt erst wieder zurück ist. Aber man hat meiner Meinung nach ein richtig schönes Match gewirkt, wo du zumindest mal so für einen Bruchteil einer Sekunde gesagt hast, oh, vielleicht doch.
Ja. Der Moonsault Northern Light Suplex sah toll aus.
Ja.
Also Daumen hoch für Tony Deppen bei Ring of Honor. Zukünftig auch gerne weiter.
Ja. Wie gesagt, also das ist mal auch hier die klassische Underdog-Story hier für Tony Deppen. Der es halt geschafft hat, eben so ein paar kleine Spitzen eben zu setzen und mit seiner Leistung meiner Meinung nach, ich bin echt am Überlegen, was ich sagen soll, Match of the Night.
Ja, bin ich bei. Bin ich ja, tatsächlich dabei.
Hat mir tatsächlich von den ganzen Matches an der Show am besten gefallen.
Mhm. Auch Dragon Lee mit seiner komplett überheblichen ingobernables Art halt, ne, ich mache hier noch Sit-Ups.
Ja.
Nachdem ich nach draußen gesprungen bin.
Ja, ich meine, wenn du die nebeneinander anguckst, ja, dann hast du halt einen Tony Deppen, der sieht halt aus wie ein ganz ordentlicher Wrestler.
Wie ein Typ aus Shemokin halt, ja, ne?
Und daneben hast du halt Dragon Lee, der jetzt halt, wie alt ist jetzt, 24, 25?
Ja, ja. Modellathlet.
Der halt ausschaut wie aus Stein gemeißelt. Mhm. Ja, und wenn du eben weißt, was ein Dragon Lee in der Vergangenheit schon für Schlachten sich mit dem Hiromu Takahashi geliefert hat, da weißt du, was der Kerl kann. Und dann denkst du dir, okay, der wischt jetzt in 5 Minuten den Boden auf mit Tony Deppen.
Hat er nicht. Nee. Also man hat Dragon Lee stark aussehen lassen, man hat Tony Deppen durch ja, seinen Sieg in der Pre-Show schon stark aussehen lassen und hier absolut, also nicht auf Augenhöhe, aber so kurz drunter.
Er durfte zumindest aus Desnucadora auskicken.
Ja.
Ja, also müssen wir auch mal sagen, das ist ein Move, der hat schon ganz andere Leute weggepackt.
Mhm.
Ja, da hat man Tony Deppen echt stark aussehen lassen in der Niederlage. Und auf der anderen Seite hast du halt eben einen Dragon Lee, der gestärkt rausgeht, weil er eben sich schön mit einem Sieg zurückgemeldet hat in einem richtig ordentlichen Match.
Absolut. Ich überlege gerade, ob das sein einziges Match dieses Jahr war.
Puh.
Ich guck mal gerade, das kann man ja rausfinden. Dafür gibt es ja Gott sei Dank diese tollen Datenbanken im Internet, in diesem Internet drin.
Ja.
So, hier auf Kämpfe und dann wissen wir das doch gleich. Der hat.
Viele dürfte er nicht gehabt haben, weil auch ein Rusher jetzt auch ewig weg war.
Genau. Also tatsächlich doch, er hat Gateway of Honor und Bound for Honor halt gerasselt. Tatsächlich. Und Hiromu Takahashi letztes Jahr, im Februar. Genau, bei New Beginning.
Stimmt. Oh, da hat man alles so Angst.
Ja, wenn du die beiden Namen miteinander verknüpfst.
Wenn du die im selben Match bist, dann denkst du,
Gott, someone will die. Ja. Ja. Auch das werden wir bestimmt in Zukunft wiedersehen. Beziehungsweise dann ja Ryoli.
Ja, aber
ich noch Fragen aufwerfen möchte tatsächlich, da müssen wir am Ende der Show, denke ich, würde ich noch mal kurz über Ring of Honor und sein Standing, wo steht Ring of Honor eigentlich gerade, sprechen.
Mhm.
Da müssen wir noch mal dran.
Ja, aber viele Matches waren es eben nicht in diesem Jahr.
Nee.
Ja, ich habe es ja auch gerade vor mir liegen, also das ist auch sehr überschaubar tatsächlich.
Ja.
Und dann denkst du dir, naja, im schlimmsten Fall ist er total eingerostet. War er nicht.
Nee, absolut nicht.
Ja, das
Er hat sogar ein bisschen draufgepackt, würde ich sagen, ne? Also so ein bisschen breiter geworden.
Ich würde mal sagen, das sehen wir später noch andere Leute, die auch relativ wenige Matches hatten in dem Jahr, die deutlich eingerosteter gewirkt haben.
Mhm.
Gehen wir weiter?
Gehen wir weiter.
Ja, nächstes random zusammengewürfeltes Match. Shane Taylor gegen Jay Briscoe.
Ja.
Ist wahrscheinlich noch am ehesten das, was man dann als den Hoss-Fight der Card bezeichnen könnte. Auch wenn jetzt Jay Briscoe jetzt nicht unbedingt ein Hoss ist. Dafür ist Shane Taylor umso hossiger.
Aber Jay Briscoe ist halt ein Klopper, ne? Also ein Brawler vom Herrn.
Ja. Ja, ich meine, der hat diverse Ladder Wars und Fights Without Honor bestritten. Da weißt du halt, was du bekommst, wenn Jay Briscoe rauskommt. Ja, auch er, ehemaliger World Champion.
Mhm.
Spoiler, auch er verliert klar an dem Abend. Das war ein ganz klares Final Battle der nächsten Generation, die eben World Champions besiegt. Die platziert werden. Das fand ich stark.
Ist ja das, was Shane Taylor auch nach dem Match sagt, nachdem er gewonnen hat, ne? Rouge, Brody King, ich bin der Nächste. Und das war auch überzeugend. Also auch das Match von Shane Taylor gegen Brody Lee war Brody King war überzeugend.
Ich habe nur noch drauf gewartet, dass ich mich da verhaspel vorhin.
Aber ja.
Er ist halt leider in aller Munde.
Ja.
Aus Gründen.
Ja.
Was ich saugut fand an dem Match war, als Shane Taylor Jay Briscoe einfach ausgenockt hat und der plumps fällt auf die Schnauze und ist tot.
Ja.
Der so, okay, kann man machen.
Ich würde auch tatsächlich sagen, die Briscoes sind jetzt auch in diesem Veteranenstatus angekommen, wo sie nur noch Leute overbringen eigentlich, oder?
Die Briscoes sind definitiv die Veteranen. Und das sind halt, im Endeffekt kannst du das Gleiche für die ansetzen, was ich eben vorhin über den Dalton Castle auch schon gesagt habe, ja. Kannst du jederzeit um jeden Titel in der Division und in der Liga antreten lassen, egal ob im Tag-Team oder um den World-Title oder um den
TV-Title.
Mach's ganz absurd und lass er in einen Pure-Title rein. Mach einen Mark Briscoe in einem Pure-Match rein, ob der die Regeln kapiert und sowas. allein, wie sie sich versuchen, irgendwie das Regelwerk zu erklären, wär schon Comedy-Gold.
Ja.
Aber ja, natürlich. Ich meine, hast du ja auch die Statistik gesehen beim Entrance. Der gute Jay Briscoe hat diverse Final Battles schon hinter sich. Ich glaube, 17 waren es, ne?
Ja.
Das ist natürlich auch nicht mehr unbedingt ein junges Küken, was da im Ring steht. Insofern ist natürlich die richtige Entscheidung, dass er jetzt anfängt, zusammen mit seinem Bruder eben junge Leute overzubringen.
da wäre jetzt halt auch noch die Frage, eigentlich sollte ja Jay Briscoe auf EC3 treffen.
Ja.
So, also ich wäre zu 99,99% davon ausgegangen, dass das Ergebnis genau dasselbe gewesen wäre. Und dass man EC3 bei Ring of Honor vielleicht in den Main-Event-Bereich auf jeden Fall haben möchte dann. Ich weiß nur nicht, ob EC3 langfristig bei Ring of Honor bleibt. Weil er ja im Moment eher so überall ist. Oder zumindest irgendwo ist eine kurze Zeit und dann wieder woanders ist eine kurze Zeit.
Das ist interessant, weil ich habe genau das Gegenteil erwartet.
Dass er bleibt dann
langfristig. Nee, dass EC3 sich hinlegt.
Ah.
Ähnlich wie jetzt halt bei Impact auch, wo ich auch ursprünglich davon ausgegangen bin, dass er irgendwie Moose besiegt.
Ja,
und dann stimmt. Eben diesen TNA-Title einstampft, damit Moose eben frisch auf den Impact-World-Title gehen kann. Also ich sehe halt, dass EC3 ist ein relativ großer Name, ist halt ein Ex-WWEler, ne?
Mhm.
Das ist halt immer die Argumentation da. Und dass er da vielleicht nochmal Jay Briscoe einen neuen Impuls hätte geben können. Ja, also hier diese Control Your Narrative Geschichte. Ja. Weil die Briscoes als solche mit ihren Charakteren halt doch auch schon im Endeffekt alles gemacht haben und auserzählt sind. Und dass man da vielleicht nochmal eine neue Narrative hätte erfinden können für einen Jay Briscoe.
Was man ja tatsächlich auch sagen muss, dass die, ja, Mark kommt dann ja nach dem Match noch zum Ring, um sich um seinen Bruder zu kümmern. Und der ist so ein bisschen, ja, ne, nett, dass du da bist. Hier ist mein Ellbogen. Ich gehe dann mal.
Ja, aber das passt ja auch, weil Jay war ja derjenige, der den Alleingang machen wollte, ja, der gesagt hat, ich fehde jetzt hier mit EC3, Mark, sorry,
später mal wieder.
Du findest schon irgendwas zu tun. Und als dann der Gegner von Jay Briscoe weggebrochen ist, da kam auf einmal an, jetzt können wir doch wieder hier Tag Team und so. Und dann sagt Mark natürlich, du, sorry, Bro, aber ich hab ja schon einen Partner. Ja, ich meine, allein mit der Kleinigkeit hast du schon neues Story-Potenzial.
Und zwischen den beiden halt.
Genau, wieder, ne? Zwischen den beiden. Ich meine, die Briscoes können sehr gut sich zusammen als Partner prügeln, die können sich aber auch sehr gut zusammen als Gegner prügeln.
Mhm. Oh, jetzt stell dir mal vor, so ein Cinematic, also das würde natürlich überhaupt nicht bei Ring of Honor reinpassen, aber so ein Cinematic-Match bei denen auf ihrer Hühnchenfarm da.
Nehme ich. Mit Papa Briscoe noch im Hintergrund.
Ja, dann kannst du noch ODB da irgendwo reinbringen.
Nehme ich. Wie gesagt, es passt überhaupt nicht ins Setting eigentlich rein, aber genau deswegen.
Ja. Ja, was wir ja gesagt haben, gegen die Dinas, das wird jetzt schwierig.
Ja, das geht ja jetzt nicht mehr. Nee. Cody sieht ja jetzt mittlerweile auch aus wie Creator Wrestler Nummer 17.
Mhm.
Ja, also der nächste Glatzen-Wrestler mit Bart halt. Mit der Jacke und dem Schal von Chris Jericho.
Und Eric Young schart mal wieder eine Gruppe von Misfits um sich.
Ja, aber damit hat er Erfahrung.
Das stimmt. Weil es das letzte Mal so gut geklappt hat. Tag Team Champions, immerhin gewesen.
Bis zum gewissen Punkt, ja.
Ja.
Wie fandest du denn das Match generell?
Ich habe nicht viel Erinnerung daraus. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach, es ist da. So, es sollte Shane Taylor weiter overbringen. Das ist getan. Ich hätte ganz gern gesehen, dass er mit SOS zusammen diese Titel gewinnt. Ja. Mhm. Weil ich mag tatsächlich das Team SOS, Moses und Khan sehr gerne. Die machen richtig was her. Ja, ansonsten, es ist halt ein Brawl, ne? Und war in meiner Erinnerung halt auch beim zweiten Mal gucken genau dasselbe. Also ich habe keine großen Erinnerungen tatsächlich an dieses Match.
Was ich eben ganz nett fand, war eben, wie gesagt, dieser Knockout-Punch.
Mhm.
Und als Konsequenz daraus, dass Jay Briscoe eben beschließt, ich muss dem Typen von hinten beikommen, weil von vorne knockt er mich aus. Also versucht ihn ja auszuchoken. Und dass sich dann ein Shane Taylor da relativ einfach da wieder draus befreit und dann auch relativ schnell danach das Match beendet, war halt dann ein Statement in die Richtung, dass Shane Taylor nach oben muss.
ja, wird der nächste Gegner von Rouge werden. Also nehmen wir mal vorweg, Rouge hat ja das Titelmatch gewonnen. Ja. Aber ich denke, Shane Taylor ist der nächste in der Schlange. Und könnte für mich vielleicht den Titel gewinnen. Das hängt ein bisschen davon ab, was man da jetzt geplant hat mit Ingobernables und ja, der anderen Gruppierung mit, als fällt mir der Name gerade wieder nicht ein, Foundation.
Also wird Shane Taylor deiner Meinung nach vermutlich dann auch früher World Champion als sein ehemaliger Tag Team Partner?
Ich weiß nicht, ob es, also wann in diesem Jahr Shane Taylor, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar erst nächstes Jahr, also dieses Jahr Final Battle passiert.
Weil Keith Lee sehe ich halt noch ein ganzes Stück weg von irgendwelchen World Titeln. Und da ist ein Shane Taylor halt bei Ring of Honor deutlich besser platziert mittlerweile.
Absolut, ja.
Und ich erinnere mich eben noch an das, es war Shane Taylor gegen, keine Ahnung, dieser Brawl vor 2 Jahren, wo wir auf einmal so komplett begeistert waren, wir gedacht haben, wo kommt das denn her? Wo holt Shane Taylor das auf einmal her? Und seitdem haben wir den ja irgendwie alle auf der Kappe und die Fans auch. Und seitdem geht es ja nur noch bergauf mit ihm.
Ja, seine Promo-Skills sind halt auch wirklich gut. Ne? Der Mann macht was her, der hat eine Optik, definitiv. Also der bringt Booty mit.
In beiden Richtungen. Also sowohl im übertragenen Sinn als auch wortwörtlich.
Ja.
Nexus?
Ja, können wir gerne weitermachen, genau.
Um den Pure Title. Jonathan Gresham in seinem zweiten Match des Abends gegen Flip Gordon.
Oh Mann, ey.
Den alten Maskenfetischisten.
Ich hasse diesen Typ so sehr. Ne? Ich möchte eigentlich gar nicht über ihn reden. Ich weiß, man lobt Ring of Honor für alles Mögliche. Ne? Ja, geile Policies, gute Firmenpolitik. Und wir haben noch so uns gedacht, so, ja, irgendwo im Off-Talk haben wir mal drüber gesprochen. Ja, und jetzt ist Flip Gordon endlich weg.
Pustekuchen. Eine Woche später. Gefühlt eine Woche später hat er ein Titelmatch.
Nein! Warum? Dann, weißt du, es reicht ja auch noch nicht, dass er einfach nur wieder da ist, sondern dieser Bullshit, sein Twitter-Bullshit wird ja auch noch in die Sendungen transportiert.
Ja.
Ne? Mit seiner, ja, wie nennt man das, Strickmaske? Alter, ich wollte echt ausmachen, als ich das gesehen habe.
Ja.
Mir gedacht hat, danke. Nee.
Ja. Ja, aber ja, darüber müssen wir es, glaube ich, jetzt nicht austauschen.
Nee.
Er ist da. Man hat es ja auch irgendwo so in die Match-Story hier mit eingebracht. Es ist Flip Gordon. Der tritt sich an um den Pure-Title. Kann der überhaupt Pure Wrestling? Und man hat ja das auch so dargestellt, dass es Flip Gordon im Endeffekt scheißegal ist, was er für einen Gürtel bekommt, er möchte einfach Gold haben.
Ja, weil er hat ja auch noch tatsächlich ein World-Title-Match.
Ja.
Das hat er sich am Anfang des Jahres gewonnen.
So, und jetzt haben wir hier ein Match. Ich finde es ja schön bei den Pure-Regeln, dass dann eben auch angezeigt wird auf dem Bildschirm, wie viele Rope-Breaks noch da sind, dass die Zeit mitläuft und sowas.
Genau.
Alles schön. Ich fand es von der Match-Story her sehr interessant, dass sie aufgespielt haben, dass das Jonathan Gresham halt einfach der bessere Wrestler ist. Und Flip Gordon sehr schnell seine 3 Rope Breaks verbraucht hat.
Das stimmt, ja.
Ja, also da waren wir, glaube ich, nach 90 Sekunden, da war nur noch einer übrig oder sowas, ne?
Das hat man in seinem Gesicht dann auch gesehen, dass er sich da sehr drüber geärgert hat.
Ja. Und dann hat man aber die Story so aufgebaut, dass was war das? Dieser Leglock, das mit der Beinbearbeitung gegen Gresh, ja, der zwei wirklich dick getapte Knie hat, dass er die Beinbearbeitung eben konsequent durchzieht und mit solchen Leglock-Varianten oder STF oder sowas.
STF, also das, der ich ruhe mich aus Finisher von John Cena.
Genau, dass er damit eben zwei Falls holt, also zwei Rope Breaks und sich einholt.
Und Gresh damit auch wirklich gefährlich geworden ist dann doch noch. Und Gresh das ja auch vielleicht so ein bisschen unterschätzt hat, auch tatsächlich, was Flip Gordon in diesem Augenblick dann zu leisten imstande ist.
Ja. Und dann aber das Match plätschert halt ein bisschen für mich hin, denke ich. Also ja, bis zur 20-Minuten-Marke passiert jetzt nicht so viel. Weil es ist sehr viel Storytelling. Bis zur 20-Minuten-Marke dauert es, bis beide Wrestler keine Rope Breaks mehr haben. Mhm. Wie gesagt, Gordon hat seine sehr schnell los. Und dann dauert es halt eine Viertelstunde, bis er eben Gresham dessen Rope Breaks abgenommen hat. Und eigentlich sind dann nur die letzten 4 Minuten richtig gut. Stimmt.
Vor allem das Finish ist halt stark von Gresh. Mhm. Diese Leghook-Side-Suplex vom obersten Seil mit 2 Running-Form-Smashes und flippt dann einfach komplett K.O. geht. Ja. Und dann via Referees Decision-Stoppage, weil Flip Gordon nicht mehr dazu in der Lage ist, sich aktiv zu verteidigen. Also ist auch schon Abgestrafung tatsächlich, ne, ein bisschen.
Ja, so. Wie gesagt, das Match, das plätschert halt 20 Minuten.
Ja. Ne?
Und dann gibt's noch diese schöne Aktion, als Gresh ihm einfach mit der Faust auf die Nase haut. Ja, und Flip haut Gresh mit der Faust auf die Nase, so rum. Und Gresh zählt es halt großartig. Und ab dem Moment ist er on fire.
Ja, weil es war ein Faustschlag, ne?
Ja, dann
war ein Faustschlag. War eine Rule Violation auch. Mhm.
Aber dann eben geht's los, dann schaltet irgendwie der Schalter in Jonathan Greshams Kopf um. Und ab dann ist halt 4 Minuten wirklich Feuer drin in dem Ding. Mhm. Und dann gibt's halt am Schluss diese Serie an Sliding Elbows, die den alten Flat Earther dann platt machen.
Ja.
Da war da wirklich ein Flat Earther.
Hat er flat auf der Matte gelegen.
Yep, wie ein Pfannkuchen.
Ja. Ich fand's halt auch irgendwie noch so ein bisschen euphemistisch, dass er immer noch mit seiner Villain Enterprises Gasmaske am Anfang rausgekommen ist. Irgendwie so denken so, Alter. Ah.
Ja, aber das passt halt auch so wunderbar zu seinem Charakter, weil er halt online dann immer schreibt, hier, Masken sind Blödsinn, und da kommt er mit der Gasmaske raus. Ne?
Ja. Zeigt auch vielleicht einfach nur, dass er ziemlich dumm ist.
Ja, er ist halt ein Dulli.
Ja.
Ja, Gresh wollte den zweiten Sieg des Abends dann.
Ist richtig. Und also normalerweise vermittelt der Pure-Titel ja, also es kann immer was passieren. Dieser Titel kann jederzeit wechseln, wirklich. Weil es halt eine sportliche Auseinandersetzung ist. Und der bessere Sportler, der beste Wrestler an dem Abend dann gewinnt diesen Titel. Aber ich habe hier irgendwie nicht gesehen, wie Flip Gordon diesen Titel durch die Gegend tragen will. Gerade jetzt, wo Gresh das Ding erst gewonnen hat. Als neuer erster Champion wieder quasi.
Ja, nee, also die Regentschaft von Gresh ist noch lang nicht auserzählt. Nee. Da geht noch einiges.
Genau. Und ich denke auch, also dafür war es mir dann halt einfach zu lang, dieses Match tatsächlich.
Also ich habe tatsächlich sehr viel positive Kritik dafür gelesen. Mhm. Und ich sehe auch, wo die herkommt. Ja, ich sehe, dass dieser Aufbau, den überlegenen Gresh starten zu lassen, der dann Stück für Stück ins Hintertreffen gerät, das ist eine nette Story. Und auch dieser Moment, wo dann die Sicherung durchknallt und er dann eben kurz und bündig das Match beendet auf relativ brutale Art und Weise. Das ist auch eine sehr gute Idee. Aber man hätte es nicht auf 24 Minuten strecken müssen.
Nee, tatsächlich nicht. Was 18. Vielleicht auf 18 waren es jetzt?
Nein, 18 wären gut gewesen.
Ja, gehe ich mit. Was vielleicht ein bisschen, also was mich irritiert hatte an dieser Personalie, auch Flip Gordon, dass er jetzt auf einmal out of nowhere dieses Titelmatch da kassiert, ist ja, dass die Josh Woods Anfang des Jahres noch mit Jonathan Gresham so ein herausragendes, ja fast schon Pure-Match gehabt hat, was keine Pure-Rules hatte. Und die ja auch so ein bisschen Story noch mit durch die Tag-Team-Titel irgendwie hatten. Und der ja auch Jay Lethal noch besiegt hat. Mhm. Und da war ich echt verwundert, dass dann kommt Flip Gordon und besiegt Josh Woods fair and square in einem Pure Rules Match und kriegt dann hier einfach sofort dieses Titelmatch. Also das fand ich ein bisschen aber Josh Woods sehe ich down the road halt irgendwie mit Crash noch kollidieren um diesen Titel.
Vielleicht war das irgendwie so der letzte Plan von Marty als Booker, dass er alle seine Ex-Stablemates in Titelmatches gebucht hat.
Da stehen ja alle, stimmt.
Ja.
Ja.
So. Job done, tschüss.
Ja. Letzte Aufbäumen von Villain Enterprises.
Ja. Hat nicht so gut geklappt für die.
Nee.
Waren genauso erfolgreich wie das Empire bei Wrestle Kingdom.
Das stimmt.
0-3. Aber das ist was für eine andere Sendung.
Richtig.
Die ihr wahrscheinlich schon gehört habt, wenn ihr das jetzt...
Stimmt. Ja, das war ja auch schon. Voll verkackt haben sie.
Ja, aber naja.
Ja.
Da rede ich mit Jan und Alex drüber.
Okay.
Main Evento. Brody King gegen Rouge. Rouge auch nach langer, langer, langer Zeit wieder zurück. Und boy, oh boy, der Mann hat Ringrost. Also, du kannst echt als Rouge dankbar sein, dass es New Japan gibt, die Brody King regelmäßig eingesetzt haben, dass es Ring of Honor gibt, die einen Brody King regelmäßig eingesetzt haben und dass Brody King einfach so verdammt gut ist, wie er ist, dass er Rouge die erste Hälfte des Matches durchzieht. Weil die Zeit braucht Rouge tatsächlich, um in dieses Match reinzukommen. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Das Positive Positiven an, die Punkte auf Rouge Rücken sind sehr gering geworden.
Ja gut, aber man muss auch sagen, ich habe irgendwie ein bisschen breiter in Erinnerung.
Das, auch das, ja. Man möchte ja niemandem was unterstellen, aber. Nee,
vielleicht aber hat mir sein Bruder den Stoff geklaut. Oder der Vater.
Oh Gott, nein. da kommen wir gleich noch zu. Oh nee, naja. Ja, also Rouge, es ist immer noch eine schwierige Personalie irgendwie, weiß ich nicht. Also es hieß ja, man hat auch noch so News und Gerüchte und so, dass die Vereinbarung mit der Familie Munoz von Ring of Honor Ende dieses Jahres ausgelaufen werden. Und dass es sehr starkes Interesse von seitens der WWE gegeben hat, das Brüderpaar zu verpflichten. Dann habe ich mir erst als erstes gedacht, haben die sich das auch gut überlegt? Und dann hieß es, ja, nee, sie haben neue Verträge irgendwie mit Ring of Honor unterschrieben. Ob die jetzt für ein Jahr gelten oder zwei, ich weiß es nicht. Der Titelrun von Rouge, ja, er dauert zwar lange, aber es waren halt auch nur Matches tatsächlich bisher gegen PCO und Brody King.
Ja.
Oder habe ich jetzt auch irgendwen vergessen?
Nee, müsste so stimmen.
Ja. Und beide Matches sind eher so lala. Was jetzt nicht unbedingt an Brody King und PCO gelegen hat.
Also, was ich jetzt hier bei dem Match ein bisschen unglücklich finde, ist, dass eine der großen Stärken, die ein Rouge hat, ist halt sein Charisma.
Ja.
Dass er eben das Publikum gegen sich aufbringen kann. Dass er ein Trash-Talker ist.
Es ist kein Publikum
da. Ja, nur wenn er halt dann in Richtung der Fans pöbelt, die gar nicht da sind, dann ist es halt irgendwie komisch. Ja? Das hatte ich ja zu WrestleMania auch schon gesagt. Ne? Eine Nikki Cross lebt ja auch davon, dass sie mit dem Publikum interagiert. Und die hat sich halt auch irgendwas einfallen lassen, um ihre Marotten entsprechend anzupassen für null Fans. Und das habe ich hier ein kleines bisschen vermisst.
Dann bringt es halt auch nichts, dass Amy Rose am Kommentar sitzt und dabei fast einschläft. Und ja, also bei Dragon Lee war es auf jeden Fall, ich weiß jetzt überhaupt gar nicht mehr, ist sie jetzt auch da am Kommentar?
Ja, bei beiden Matches.
Das ist so furchtbar einschläfernd, ne, wenn diese Frau redet. Das macht es halt dann auch nicht besser. Das Problem ist halt einfach, dass das Mouthpiece von der La Fashion in Los Ingobernables nicht da ist.
Ja.
Kenny King ist nicht da. So, der hätte vielleicht noch mal was retten können, irgendwie mit Kommentar oder irgendwie sowas. Ich denke, auch er hätte am Kommentar wahrscheinlich dann gesessen und das vielleicht noch ein bisschen overgebracht. Aber so, Rouge Englisch ist halt auch für die Tonne. Ja. Brody King holt alles raus aus dem Brawl, ne? Und dann kommen solche Sachen wie, dann wirkt Rouge ihn mit den Kabeln und so, denkst du so, ja, warum ist das jetzt erlaubt?
Weil es außerhalb des Rings stattfindet.
Ja.
Ja, das ist
Loose Rules, ne? Loose.
New Japan-Logik. Alles, was außerhalb passiert, ist okay.
Ja, aber nicht, wenn Ring of Honor dahin gehen möchte, dass sie mehr mit Regeln arbeiten.
Dann wirkt halt der Ringrichter immer etwas schwierig. Ne? Also das ist halt immer der Punkt, wo Ringrichter dann
aussehen wie Dödel.
Aussehen wie Dödel. Aber das ist noch nicht mal das schlimmste Dödeliche. Weil ich möchte gleich aufs Finish eingehen. Mhm. Ja, wenn Dragon Lee zum Ring kommt, Ringrichter ablenkt und El Bestia del Ring, der Vater von Rouge,
La Bestia,
den Ring stürmt und Brody King mit einem Stuhlschlag killt, ja, noch eine Stunde gefühlt im Ring stehen bleibt, mit dem Stuhl in der Hand, ne, rauchender Colt, hat man vorhin gesagt, es sind keine Zuschauer in der Halle. Wie zum Geier kann der Ringrichter diesen Stuhlschlag nicht hören? Ja, ja. Nehm ich sofort jedes Mal das Argument, ja, wenn Zuschauer da sind, hat das halt nicht gehört, weil die in der Halle halt laut sind. Es ist keiner in der Halle.
Es macht einfach Klatsch.
Ja, der Typ steht halb links von dir. Ja, ich meine, ja, du hast als Ringrichter immer Scheuklappen auf und du siehst nur vorne, unmittelbar vor dir, Dragon Lee. Aber in der leeren Halle kannst du mir diesen Stuhlschlag nicht verkaufen. Da habe ich echt ein Problem damit. Ja, und das hat man dann halt in diesem Match mit Danhausen deutlich besser gelöst.
Ja.
Ja, da
hat der Ref ja auch noch mal gesagt, ich kann jetzt nichts machen. Ich bin geblindet. Ich habe Zähne im Auge.
Ja. Aber da hat er eben dann sich auch relativ schnell rehabilitiert. Und da steht er halt auch hier wieder spitz ausgedrückt eine Stunde da. Mhm. Und macht nix. Ich meine, ja, dieses Ende schützt gewissermaßen den Brody Lee, weil er eben von einem massiven Stuhlschlag ausgenockt worden ist und dann eben Opfer ist für die Bullshorns. Okay. Aber irgendwie war das ein ganz komisches Finish für ein ganz komisches Match.
Ja.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch da hatte ich nie Gefahr gesehen, dass das Rouge den Titel verliert.
Nee, nicht wirklich.
Ja, nicht nachdem er jetzt ein Dreivierteljahr weg war. Und ja, Brody King ist ein toller Wrestler, aber stand jetzt für mich noch kein Main Eventer, beziehungsweise kein World Title Contender.
Da fehlt es tatsächlich so ein bisschen. Also deswegen ist es ganz gut eigentlich, dass Rouge verteidigt, weil du jetzt noch in 2021 Leute aufbauen kannst, die ihm dann das Ding endlich abnehmen.
Ja,
und dann ist es auch nicht schlimm, tatsächlich, dass Rouge nicht da ist. Dann ist er halt der einmal im Jahr kommt, gefühlt, um seinen Titel zu verteidigen. Aber dann ist es umso schöner, wenn dann irgendjemand aufgebaut ist, der ihm das Ding dann auch endlich abnimmt.
Mhm. Und dann hast du halt am Schluss dann eben die drei Mexikaner, La Bestia del Ring, Rouge und Dragon Lee im Ring stehen. Und auf der Rampe steht dann die komplette Foundation. Und schütteln widerwärtig oder angewidert den Kopf. Wie können die da im Ring nur schummeln?
Ja.
Und dann denke ich mir, okay, der ganze Main Event hier war gerade ein Übergangsmatch.
Ja, also auch für was Größeres.
Ja, Brody King ist jetzt schon vergessen. Der ist noch nicht mal aus dem Ring raus, so gefühlt. Und ist schon irrelevant für den Abend. Ich meine, es ist gut, dass man direkt was Neues aufbaut. Absolut, weißt du, weil das ist dann jetzt die neue Stoßrichtung. Die Faktion Ingobernable.
Gegen Foundation.
Wäre halt schön gewesen, wenn jetzt eben Kenny King noch mit da gestanden wäre, damit du wirklich 4 gegen 4 da hättest.
Mhm.
Aber für den Main Event als solches von Final Battle war das eine Enttäuschung.
Bisschen, ja. Weil ich kann ja auch noch mal, ich war ja mega gehypt auf diesen Event.
Mhm.
So, ich habe ja auch bei uns so intern so ein bisschen so drauf spekuliert, ne? Alter, da ist doch noch so jemand, der kennt sich damit aus, bei Ring of Honor zurückzukommen. So, ne? That Young Knockout Kid, um es mal anzusprechen. Weil man hat eine ganze Zeit lang nichts von ihm gehört. Ich dachte so, das wäre doch was. So, Chris Hero returns und knockt Rouge out oder irgendwie sowas. Aber es fehlt mir so ein bisschen die Überraschung bei diesem Event tatsächlich. Es ist schwierig in der Pandemie absolut irgendwelche Überraschungen zu liefern. Ja, das ist so ein bisschen ausgeblieben. Und die Überraschung ist dann La Bestia del Ring. Also, oh, oh nee, Alter.
Wobei man sagen muss, er tut der Gruppierung grundsätzlich gut.
Das ist richtig. Aber der ist halt im Ring kacke, ne?
Ja.
Aber er ist halt der Vater, ne? Und ich denke mal, irgendwie wahrscheinlich dann so ein neuer Vertrag irgendwie so, ja, Papa wurde auch von der CMLL entlassen.
Ja.
Ja, was wollen Sie uns damit jetzt sagen?
Wenn ich dich nicht besiegen kann, dann hole ich meinen Papa.
Oh. Vater, ja, ist ja auch Vater wird schon richten. Das halbe Internet gleich explodiert und dachte, ja, und dann kommt Mystico bestimmt auch noch. Also der zweite Mystico, nicht der WWE-Mystico. Mhm. Der ehemalige Dragon Lee. Aber ich denke mal, das geht nicht, weil der steht halt bei CMLL fest unter Vertrag. Ja, was halt dazu so ein bisschen jetzt führt, wo Ring of Honor eigentlich steht in 2021. So. New Japan macht wahrscheinlich im Moment tatsächlich so partnerschaftstechnisch wenig. Geht natürlich auch nicht. Aber man hört auch nichts mehr davon, irgendwie, dass diese beiden miteinander arbeiten.
Ich denke, das ist jetzt auch fürs Erste so halbwegs auf Eis gelegt, pandemiebedingt.
Ja.
Das die, sowieso. Die Zusammenarbeit ist noch nicht ganz zu Ende. Das kann man auch daran sehen, dass ein Ring of Honor Wrestler im Super J-Cup, Super J-Cup antreten durfte.
Ja, gut, stimmt.
Ja, da ist aber auch ein Impact Wrestler angetreten. Mhm. Wo auf einmal, also, da geht ja noch was. Da ist auch ein Game Changer Wrestler angetreten.
Ist Game Changer, der neue starke Partner von New Japan.
Auf der anderen Seite muss man sagen, der Super J-Cup war auch in der Vergangenheit schon immer Treffpunkt der verschiedensten Ligen.
Ja.
Ja, und insofern A, nicht überbewerten, aber B, da geht vielleicht noch was. C ist es aber auch einfach so, was willst du denn jetzt groß mit Ring of Honor zusammenarbeiten, wenn die in der Bubble sitzen und
jemanden rüberschicken.
Du nach Japan im Moment wieder ganz schlecht reinkommst. Jetzt der aktuelle Stand ist der, ganz frisch, seit 2 Tagen, glaube ich, ist es. Ist in Tokio und diversen Bereichen außenrum Notstand ausgerufen wegen steigender Corona-Zahlen.
Oh. Ich finde das ja da so schön, halt dieses Verhältnis. Ich fange ja jedes Mal an zu weinen, wenn ich die Corona-Zahlen aus Japan sehe. So und das ins Verhältnis setze zu uns und einfach sehe, was die da machen und was wir machen.
Aber ja, du musst aber halt auch bedenken, was wir hier halt haben, ist halt nicht so eine Millionenstadt wie Tokio.
Ja, wir haben Berlin, ne?
Ja, ohne jetzt irgendeinem Berliner nahe treten zu wollen, aber Tokio, das sind die Leute halt doch nochmal ein ganzes Stück näher zusammen.
Ist richtig. Ja. Aber so gemessen, weißt du, wir bewegen uns in 5-stelligen Zahlen, die bewegen sich in unteren 3-4-stelligen Zahlen.
Ja, also naja, schau.
Landesweit.
Du, China sperrt eine 11-Millionen-Stadt zu, wenn da 30 Fälle sind.
Ist richtig. Und wir überlegen, ein Handyladen kann ja wieder aufmachen.
Ja, aber ich meine, andere Länder, andere Sippen.
Richtig.
Ist halt eine andere Kultur dort.
Genau.
Ich sag nicht unbedingt eine bessere, ich sag anders.
Anders.
Ja, aber ansonsten, ich denke nicht, dass die Kooperation zu Ende ist. Mhm. Ja, also irgendwo eine gewisse Kooperation wirst du auch immer brauchen, um die großen Schwachpunkte bei New Japan abdecken zu können, nämlich die Junior-Division und die Tag-Team-Division. Mhm. Ja, also solange du regelmäßig irgendwelche Junior-Tournaments, Junior-Tag-Team-Tournaments oder World Tag Leagues stattfinden lassen möchtest, wirst du auch immer einen Platz haben, dass da ein Ring of Honor-Team auf einmal aufschlägt.
Mhm. Wenn es gerade passt. Ich finde es halt irgendwo ein bisschen weird, dass halt Rouge und Dragon Lee Champions bei Ring of Honor sind, die, ja, sagen wir mal, nicht ganz so mit leisen Tönen bei CMLL gegangen sind, die immer noch Partner von New Japan sind. Was auch irgendwie so eine seltsame Konstellation.
Ja, aber das ist dann halt auch wieder Wrestling.
Ja. Ja, gut. Also wir werden jetzt wahrscheinlich dann, der nächste Schritt wird sein, dass alle vier wahrscheinlich gegeneinander irgendwie aufeinandertreffen. Ne? Was wären denn da deine präferierten Aufeinandersetzungen? Oder sagst du erstmal alle vier gleichzeitig gegeneinander?
Du, also tatsächlich würde ich einen großen Stable War mit 4 gegen 4 sehr gerne sehen. Mhm. Ja, und das wäre grundsätzlich auch so ein Main Event für eine relativ große Show. Meiner Meinung nach. Letztendlich, wenn man die Geschichte jetzt einfach mal ein Jahr weiterdenkt, könnte es auf Crash gegen Rouge um den großen Titel rauslaufen. Wenn man ganz bekloppt ist, machen wir Crash gegen Rouge um alles.
Tag Team. Na gut, die Tag Team-Titel vielleicht bis dahin
weg. Pure und Dingsbums-Title.
Ja.
Title versus Title, Champion versus Champion. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Aber wenn man Jonathan Gresham wirklich konsequent so weiter aufbaut, wie man es jetzt eben in diesem Jahr gemacht hat, dann kannst du ihn nächstes Jahr in den Main Event stellen von Final Battle.
Absolut. Und vielleicht wieder geht er ja wieder Double Duty. Zwei ja. Matches direkt hintereinander. Einmal erst um den Pure-Titel und dann nochmal um den World-Title.
Ja. Ja. Wär gar nicht mal so doof.
Hast du auch noch gleich wieder eine Story weitergesponnen. Halt. Er hat zwei Matches an einem Abend.
Ich bin ja auch gar nicht so sicher, ob die Gruppierungen schon ausgewachsen sind oder ob da noch Verstärkungen dazukommen.
Kann ich mir nämlich eben halt so durch solche Leute wie Wheeler Yuta, Fred Yehi halt auch vorstellen, dass da noch mehr geht. Ne? Und was noch von außen kommt irgendwie, weiß ja nicht, was Ring of Honor noch in 2021 so unter Vertrag nimmt.
Ja, weil letztendlich bei den Ingobernables, da kannst du ja auch theoretisch jeden reinpacken. Ja? Ich meine, wenn die Kenny King aufnehmen, da kannst du da jeden aufnehmen.
Oh, schön, ja.
Ingobernable.
Ja, wer weiß, was denn in 2021 auch wieder so dann geht, wenn sich das Ganze mit der Pandemie vielleicht auch ein bisschen beruhigt. Was dann mit Japan halt wieder geht, ne? Ob dann vielleicht auch nochmal ein Ingobernable von, was weiß ich, ein Bushi darüber kommt oder so.
Oh ja, Bushi, der große Sieger des New Year Dashs. Der dann Master Wato herausfordert.
Geil.
Ja, weißt du, von allen Matches, die du haben kannst, schnappst du dir den Schlumpf.
Ah. Oh, schön, ja. Ja, aber was Größeres schickt ja New Japan nicht mehr rüber. Also wobei, halt um diesen Pure-Titel, das wäre halt echt ganz interessant, wenn, so ein Ishii nochmal irgendwie um diesen Titel antreten würde. Oder?
Also ich meine, da kannst du natürlich dann auch hergehen und sagen, ja, geh mal all in, mach einen Crash gegen Zack.
Das ist auch geil.
Also,
das war in der Vergangenheit geile Matches.
Das war schon immer geil, aber dann unter diesem Special-Rule-Set, glaube ich, können die beiden sich wirklich austoben dann.
Ja, oder gehst richtig nuts und sagst, Miso kommt noch mal.
Oh ja.
Um den Pure-Title.
Oh ja, aber der muss ja jetzt erstmal Kinder verprügeln.
Oh, schön. Naja, das war Ring of Honor Final Battle.
Das war Final Battle. Hast du noch was mal loswerden müssten
im Bezug aufs
Produkt oder gehen wir direkt ins Fazit?
Es ist jetzt nicht mehr so viel passiert. Es hat noch das Weihnachtsspecial gegeben, da ist durchaus nichts passiert. Wie diese Weihnachtsspecials halt immer ablaufen, ne? Das ist halt alles ein bisschen cheesy. Ja.
Weihnachtsmann bekommt ein Spear.
Richtig. Und ansonsten hat man halt nochmal jetzt Matches gezeigt, die vor der Pandemie aufgezeichnet wurden. Flip Gordon gegen Bandido und Haskins gegen Jay Lethal. Zweites möchte ich mir unbedingt noch angucken. Klingt sehr geil. Und ansonsten ist jetzt tatsächlich bisher noch nichts weiter bekannt irgendwie. Außer, dass man jetzt halt sich Verträge verlängert hat, dass man Leute weggeschickt hat. Ja. Keine Schurken mehr da hat. Ja, ansonsten, Ring of Honor macht halt vieles richtig. Außer vielleicht jetzt 100% mit diesem Event. Und da würde ich ihnen halt auch noch nicht mal unbedingt die ganze Schuld dran geben irgendwie. Das können sie ja auch gar nicht.
Ja, also ich denke, dass ein Final Battle anders ausgesehen hätte, wenn die Matches, die jetzt ausgefallen sind, tatsächlich stattgefunden hätten. Mhm. Ja, also das zieht die Show halt gewissermaßen runter, weil sie dadurch ein ganzes Stück beliebiger halt wirkt.
Ja.
Ja, nicht, dass die Matches, die jetzt da spontan reingeschoben worden sind, schlecht sind. Das definitiv nicht. Aber es sind halt random Matches. Ja, da kann ich mir auch Great American Bash 2004 angucken. Das habe ich auch haufenweise random Matches.
Ja. Ja. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein interessanter Weg weitergehen. Ich werde Ring of Honor weiterverfolgen. Die haben mich 2020 komplett überzeugt. Das ist das einzige Produkt, was ich in 2020 in Gänze verfolgt habe. Mhm. Und das wird auch so bleiben. Ne? Und dann hoffen wir, dass das irgendwann halt auch auf sich alles mal wieder ein bisschen beruhigt und dass dann Mark Haskins wiederkommen kann und eine Session Moff Martina wiederkommen kann.
Oh ja.
Ja. Was man vielleicht noch erwähnen kann, was so ja passiert ist in dieser Zeit, Quinn McKay, die Moderatorin sozusagen und Backstage-Interviewerin, wurde in einer Weekly-Sendung von The Allure angegriffen und die wurden daraufhin suspendiert.
Oh, die gab's ja auch noch.
Und ich mir dachte so, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ich dachte, die sind halt einfach still und heileise und heimlich einfach wegrationalisiert worden.
Die gibt's ja auch noch.
Aber vielleicht war das auch der elegante Ausweg, dass man sie jetzt einfach weg hat. Wobei ich befürchte, dass es noch auf ein Match zwischen Quinn McKay und Angelina Love irgendwie rauslaufen könnte.
Ja.
Was ich jetzt auch nicht unbedingt haben muss, aber naja. Ja. Ist da und ist dann auch wieder irgendwann weg. Ja, ansonsten, ich freue mich, mal gucken, was jetzt mit dem Kingdom, wie es weitergeht. Ja, so ein schönes Match irgendwie zwischen Kingdom und der Foundation um die Tag-Titel wäre vielleicht auch noch mal was.
Maria
ist wieder da, genau. Genau, mal gucken. Also ich bin sehr hohe Erwartung für 2021.
So, dann bräuchte ich jetzt von dir nur noch eine Zahl, mit der du Final Battle hier bewertest.
Ich gebe Final Battle insgesamt 6,5. Ja. Ich war gehypt auf diese Show. Ich habe nicht alles bekommen. Ja, ich war nicht enthyped. Ich fand zwar eine solide Show, es war kein typisches Final Battle halt einfach. Aber konnte es halt auch nicht sein. Und unter den gegebenen Umständen ist 6,5, glaube ich, eine angenehme Sache.
Ja, also ich habe hier eine Show gesehen, die mich nach hinten immer mehr verloren hat tatsächlich.
Okay.
Also ich fand die erste Hälfte echt gut. Ich habe angefangen, die Show zu gucken und dachte mir so nach einer Stunde so, das ist ja gar nicht mal so verkehrt hier, ne? Mhm. Aber ja, gerade jetzt nach hinten raus, der Main Event, den fand ich jetzt echt nicht so geil. Taylor gegen Briscoe war okay, mehr auch nicht. Pew-Title-Match war ein bisschen zu lang. Hatte ich ja vorhin schon alles erklärt.
Ja.
Ich hatte mich kurz nach dem Gucken, beziehungsweise während des Guckens, mit Chris ein bisschen unterhalten, habe ein bisschen geschrieben und unmittelbar nach der Show war mein Bauchgefühl, das habe ich ihm auch gesagt, ja, also Final Battle war besser als erwartet. Ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Must-Watch.
Nee.
Und ich wäre gefühlsmäßig bei ungefähr 7 Punkten. Und jetzt, nachdem wir hier drüber geredet haben, würde ich sagen, 7 Punkte ist immer noch
ja, absolut.
Okay. Ja, es war wrestlerisch eine ordentliche Show. Ohne den großen, herausstechenden Big-Match-Moment oder sowas.
Ja.
Aber eine wichtige Show, um Weichen zu stellen.
Wenn du halt nur ein Pay-Per-View im Jahr hast, musst du halt auch alles dahin dann auf Aufbau setzen irgendwo, weil es geht ja halt nicht anders.
Richtig. Also wenn du jetzt hergehst, die Show heißt Final Battle und es ist eher so Übergangs-Battle, so kam es nämlich manchmal rüber. Mhm. Dann fehlt ja dieser Final Battle-Vibe, aber es ist definitiv...
Was sollst du denn fein final beenden, wenn nichts da ist?
Eben, ne? Eben. Weißt du, das muss man alles in die Bewertung mit einkalkulieren und wenn man eben bedenkt, dass das Ganze eben ohne Publikum stattfindet, haben die Jungs da im Großen und Ganzen einen ordentlichen Job gemacht und haben uns zumindest eine Richtung vorgegeben, wo es 2021 hingeht und das bewerte ich positiv an der Stelle. Und deswegen ist es eben nicht nur 6,5, sondern bei mir dann tatsächlich 7,
genau. Weil ich eine Aussicht habe. Ich würde halt vielleicht tendieren, also wenn ich das ganze Jahr Ring of Honor bewerten würde, würde ich dem Ganzen wahrscheinlich eher so tendenziell 8,5 geben irgendwo, wenn ich alles miteinander berücksichtigen würde, weil mir die Weekly-Shows echt viel Spaß gemacht haben. Ab dem Zeitpunkt, wo auch das Pure-Tournament dann losging, war das teilweise herausragendes Wrestling, so wie ich das gerne sehe. Und würde das auch jedem empfehlen, guckt das Pure-Tournament auf jeden Fall. Das macht echt was her. Ja, wie gesagt, was willst du beenden, was nicht da ist, ne? So, ja. Und deswegen jetzt Weichenstellung für 2021. Man hat jetzt ein Konzept, mit dem man arbeiten kann. Man musste innerhalb von wenigen Wochen quasi, also was heißt wenigen Wochen, aber in weniger Zeit Dinge aufbauen, von denen du nicht weißt, ob du sie auch final, ne, erzählen kannst. Was ja zum Teil halt auch dann nicht so gekommen ist. Und deswegen, ja, schwierig. Es ist halt Übergangsbattle. Das passt das ganz. Transition Battle.
Transition, sehr schön.
Transition Battle. Ja. Und dann bin ich gespannt, was in 2021 auf Ring of Honor zusteuert, wohin das geht.
Ja.
Ich bin positiv gestimmt, was das Jahr 2021 angeht. Mhm.
Tendenz steigend. Das hätten wir uns 2019 so nicht denken wollen.
Das muss man halt tatsächlich auch dann wirklich Ring of Honor richtig hoch anrechnen, dass sie halt wirklich an sich gearbeitet haben, dass sie was verändert haben. Ja. Und es braucht halt tatsächlich kein Villain Enterprises.
Und kein Bullet Club.
Und kein Bullet Club.
Und keine Japaner.
Und keine Japaner, genau.
Man kann einfach mal Wrestling machen.
Genau. Und muss nicht Bullshit von anderen ausbaden.
Ja.
Genau.
So, Basti.
Ja.
Dann sind wir durch.
Sind wir durch.
War erfrischend, mal mit dir über eine Show zu reden mit Ringseilen.
Das kommt ja auch nicht
so. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Also normalerweise schaut die Welt bei uns mal ganz anders aus, wenn wir hier zusammensitzen.
Also auch so ein Josh Bandit um diesen Pio-Titel.
So, machen wir mal noch kurz so einen kleinen Rundown, was von uns für euch jetzt in der letzten Zeit erschienen ist, beziehungsweise noch erscheint. Wenn ihr das hier hört, dann haben Jan und ich, und Alex, ja, genau, den darf ich nicht vergessen. Mhm. Wie kann ich denn Alex vergessen? Gott, das kann ich mir gar nicht erklären. Schon über Wrestle Kingdom gequatscht. Clubhouse hat es auch schon gegeben, wo ihr den Basti gehört habt.
Mhm.
Wir reden hier gerade über Ring of Honor. Natürlich müssen wir über die andere kleine Liga dann auch reden. Ja, Impact Wrestling's Hard to Kill steht an, mit Nick und mir dann im Review. Das ist ja auch ein ganz heißes Ding gerade mit
absolut
der scheinbaren Kooperation mit AEW, und das ist definitiv besprechungswürdig.
Mhm.
Dann steht ja auch fast schon wieder der Rumble an.
Der stimmt, der ist ja auch, also die WWE veranstaltet ja auch mal noch.
Die WWE gibt's ja auch noch.
Genau.
Ja. Und dann gucken wir mal, was wir sonst da noch demnächst auf euch zubringen können. Es wurde gemunkelt, es gäbe mal wieder ein Quiz. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der da mal wieder Stolz und alles Mögliche riskieren wird.
Sicher. Beispiel, das ist aber technisch überlegst. Du hast Final Battle, Wrestle Kingdom, Hard to Kill und den Royal Rumble. Und der Royal Rumble hat wahrscheinlich den weakesten Main Event von allen.
Ich wollte schon sagen, das Ganze wird nur noch getopft von einem Wissen macht auch, wo Basti antritt.
Ja. Das tut jetzt weh, dass du das Bill Goldberg.
Das ist der wahre Main Event. Ja, wenn ich auf der einen Seite die Wahl habe zwischen Bill Goldberg und auf der anderen Seite mir anhören kann, wie du dein Wissen
alles
oder auch Nichtwissen oder wie auch immer, was Jan da jetzt gerade im Hintergrund bastelt, preisgibst, dann höre ich mir lieber Wissen macht auch an.
Yes. Ich habe Bill Goldberg besiegt.
Ja, Mann.
Ja. Ja, und ansonsten. Das ist
sozusagen der Kevin Nash des Wrestling Talk Radios.
Alter. Dann darfst du gerne mein Scott Hall sein mit dem.
Oh ja, den wollte ich schon mal elektroschocken.
Ah, schön.
Aber nur, wenn dabei der tolle Sound eingespielt wird, den es beim Mountie damals noch hatten. Sehr gut. Ja, damit sind wir durch für heute, Basti.
Sind wir durch, genau.
Dann darfst du dich jetzt gerne verabschieden, dann mache ich hier den Deckel drauf.
Dann machen wir den Deckel drauf, genau. Ich möchte natürlich, dass ihr in die Kommentare irgendwo reinhaut, was ihr von Ring of Honor Final Battle gehypt, wenn ihr es denn gesehen habt, wenn ihr es gehalten habt, wie euch die Pure Tournament gefallen hat und alles. Das wollen wir natürlich alles wissen. Und ja, ich hoffe, dass wir dieses Jahr mehr als ein Ring of Honor Event besprechen, tatsächlich. Also verdient hätten sie es sich. Und ja, sage gut Catch, passt ja mal wieder.
Gut, dann sage ich danke, Basti. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr guckt auf wrestling-talk.de. Von da aus dann weiter zu den ganzen Plattformen, wo wir sind. Findet uns gut, findet uns schlecht. Wenn ihr uns schlecht findet, schreibt uns warum. Dann können wir es vielleicht ändern. Vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Und ansonsten, wie immer, bleibt sauber, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Wanker, wanker.